Kurze Info, bevor es losgeht, wir hatten leider etwas technische Probleme bei der Aufnahme und mussten deshalb auf den Twitch-Mission zurückgreifen. Deswegen nicht ganz die gewohnte Qualität dieses Mal, aber beim nächsten Mal wird wieder alles so funktionieren und so sein, wie ihr es auch gewohnt seid. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann lass mir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es ist wieder Donnerstag. Daniel, Chris und Selçuk und meine Wenigkeit. Digga, wir geben uns auf jeden Fall mal wieder die Ehre. Ist das eigentlich so, wenn ich, Digga, über mich selber rede, das ist ja quasi so das hoheitliche Wir in der dritten Person halt eben. Also, mein Name ist Stefan für alle, die zum ersten Mal einschalten. Aber wahrscheinlich ist es ja auch so, meine Theorie, es schalten nicht so häufig immer mal neue Leute ein, weil...
Doch.
Findest du? Glaubst du das halt eben? Weil ich habe so das Gefühl, die Leute, die hier reinhören, die trauen sich nicht so richtig, unser Podcast weiter zu empfehlen, weil sie sich dann so ein kleines bisschen vielleicht auch exposen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist halt, ne, wie unsere Hater, wie sie immer auch gerne sagen. Wir sind halt ASI-TV. Eigentlich haben wir uns ja selber so betitelt. Wir sind halt der ASI-TV. Und ich stehe auch nicht dazu, was ich alles so gucke. Das wisst ihr auch nicht. Vielleicht gucke ich auch ein paar echt komische
Sachen. Ja, aber seitdem du deine Fäkalien-Geschichten erzählst, sind wir eher Dschungelcamp, Alter.
Ja, ist ja kein Problem, Digga.
Meinst du, das ist quasi so ein Wandel im Programm, dass wir uns dahingehend entwickelt haben, oder?
Ey, außerdem haben meine Fäkalgeschichten uns erst groß gemacht, Alter. Du hast auf meinem Rücken bist du wie ein Reittier an die Spitze des Erfolgs geritten.
Du willst
auf
mir sagen,
meine peinlichen Geschichten, du Pisser.
Ich habe auf deinem Kot. Auf deinem Kot, also ich bin sozusagen an deinem Kot hinaufgeklettert,
ja,
an den Höhepunkt.
Genau.
Krass. Ich glaube, das meinte er, ja.
Muss mir gerade ein bisschen bildlich vorstellen.
Ja. Leute, letzte Woche, ich starte einfach mal auf nass rein, Leute. Also letzte Woche waren wir ja ohne Daniel am Start, deswegen mussten wir uns ja die ein oder andere Geschichte verkneifen. Die eine oder andere Geschichte haben wir natürlich extra erzählt, dass Daniel nicht da gewesen ist. Die Geschichte, ihr erinnert euch dran, halt eben, als er nach den zwei Bierbongs unter der Tischtennisplatte gelegen hat, bis Mitternacht.
Sich eingeschissen und eingekostet hat.
Und du Beate ihn dir abholen
was auszudenken, musste. Hör auf dir was auszudenken. Sag doch ehrlich, was wir gesagt haben. Ich sag dir genau dahin, was der Chris gesagt hat, wenn du die Podcast-Folge nicht gehört hast. Chris hat erzählt, dass du immer einen sehr weiten Weg zur Arbeit hast. Und du fährst.
Ich hab's gehört mit dem Fahrrad und dem Dildo-Sattel.
Hab ich wieder ganz vergessen.
Für mich ist es wichtig, dass hier nichts geheim bleibt, Daniel. Wir sollten immer ehrlich zueinander sein.
Selçuk, natürlich habe ich das gehört.
Alter, das ist ohne. Das ist
alles abgespeichert.
Daniel, musstest du lachen?
Ja, natürlich.
Ey, sogar ich hab's vergessen, Alter, geil.
Und ich musste die ganze Zeit die Randall-Moves machen, Alter.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass Daniel wieder da ist und die heutige Folge natürlich mit seiner Brettspiel-Expertise wieder mal bereichern kann. Weil letztlich soll das ja quasi hier auch sowas wie eine nachhaltige Informationsshow sein. Das ist eigentlich so der Grundgedanke auch gewesen, dass man sich auch so ein kleines bisschen informieren kann. Deswegen würde ich heute gerne einfach mal mit einer kleinen Zuschauerfrage würde ich einfach gerne mal reinstarten, weil mir ist hier quasi auf dem Postweg, ich muss jetzt hier mal gucken, halt eben da per Postkarte ist das hier gekommen, vom Christian, eine Frage an die Crew. Habt ihr das Gefühl, ihr seid noch am Ball oder habt in manchen Sachen den Anschluss verloren und fühlt euch dadurch alt hinsichtlich Technik? Ich raff jetzt gerade nicht so, also worauf er mit dieser Frage hinaus will, hinsichtlich Technik, was jetzt Elektronik halt eben betrifft. Ich fand es aber auch ganz spannend, so habt ihr im Moment das Gefühl, dass ihr am Ball seid oder raus seid, was manche Sachen in Brettspielen angeht?
Also was Brettspiele angeht, bin ich glaube ich teilweise schon raus. Die letzten Wochen, Monate kaum mitbekommen, was Neues rauskam, kaum mal Sachen oder Videos geguckt. Also so ein bisschen schon raus, habe ich das Gefühl.
Du merkst schon, dass du gerade an der Klippe stehst, Daniel, und wir dich nur noch mit dem Finger anstupsen müssten, oder?
Ja, ja. Da stehe ich ja gut neben dir. Also
der Heider, der kriegt schon immer dein Kadaver.
Also ja,
warte nur noch, dass du die Augen zumachst.
Das würde er nicht tun.
Okay. Er kreist oben schon quasi am Himmel
mit seinen Schwingen. Ich schon die ganze Zeit Nachrichten. Jetzt sag endlich, dass du aufhörst.
Wann wird der
Platz? Er war auf der Ersatzbank und dachte, er kommt für Selçuk rein. Aber dann hat Selçuk eine Bude nach der anderen gemacht. So, und jetzt macht Daniel schon seit ungefähr 10 Spielen kein Tor mehr. Hätte Daniel am Wackeln.
Ja. Selçuk, der Haaland
von Aber weil ich immer noch wichtig für das Gesamtkonstrukt der Mannschaft bin, kann man mich halt auch nicht auswechseln.
Selçuk, was ist mit dir? Du bist brandneu am Laufen oder bist du in deinem eigenen Film, ne?
Hä, ich verstehe gerade die Frage nicht.
Ja, ob du auf dem brandneuen Scheiß so am Laufenden bist oder ob du in deinem eigenen
Film unterwegs bist. Ich kann nur so viel sagen, Alter, war das beim letzten Podcast oder war das bei unserem letzten Stream? Da habe ich ja über Heat erzählt gehabt. Das war im Podcast, habe ich über Heat erzählt. Und daraufhin hat sich dann der Odeon aus unserem Chat gemeldet und hat noch gesagt gehabt, von wegen, er hat sich eins gesnackt bei Thalia und ich habe ihm dann noch irgendwie einen dummen Spruch gerückt, von wegen, warum hast du mir nichts mitgenommen? Und der Chris ist direkt trittbrettfahrermäßig mit aufgestiegen, hat gesagt, ich will auch eins. Und tatsächlich ist Odeon losgezogen, Alter, hat uns beiden Heat besorgt,
Mann. Es waren leider nur noch zwei Persische da für alle Leute, die letzte Folge gehört haben.
Leider
aber
Deutsch,
das ist ja sprachneutral.
Leider Deutsch, aber das ist halt das Geile, dass wir so viele arbeitslose Zuhörer haben, die einfach mal morgens um 8 anstatt zur Arbeit zu gehen, für uns zum Thalia laufen können.
Hat sich extra bei seiner Mutter, vor allen Dingen, die kosten dann ja auch ein bisschen was. Er hat schon bei seiner Mutter morgens noch Geld geliehen und das Leergut noch weggebracht, die ganzen leeren PET-Wasserflaschen, alles, was sich neben seinem kleinen leeren Kühlschrank so versammelt hatte und ist dann losgezogen und hat sich Dinger für euch gemacht. Ich finde es super, super ehrenhaft.
Ich sag dir, wie es ist, Alter. Fabian, wenn du da draußen bist und das hörst, du bist ein Ehrenmann und ich bedanke mich bei dir. Chris, scheißt auf dich.
Odeon Munch aus Wattenscheid.
Aber ich glaube, die Frage ging ja eher so in Richtung Elektronik oder sowas, ne? Steht ja also ChatGPT und so. Seid ihr da irgendwie auf dem neuesten Stand? Wisst ihr, was das ist? Oder?
Ja, klar.
Jetzt macht der Daniel einen professionellen Podcaster und kommt zurück zum Thema, Alter.
Ja gut, dann mach
endlich mal.
Ich nehme den Ball.
Struktur hier reinbringen.
Ich nehme ihn sofort an, Daniel. Ich nehme ihn in die Bude. Nehme ihn sofort an. Ich habe selber da noch gar nicht mit rumgefummelt. Allerdings weiß ich, dass Selçuk damit schon ein bisschen rumgefummelt hat und der Markus damit ein bisschen rumgefummelt hat. Von Chris weiß ich, dass der auch noch nie irgendwie was damit rumgefummelt hat. Da gibt es natürlich die geilsten Möglichkeiten, um irgendwas zu machen. Und ich bin mir sicher, das ist so richtig die Zukunft. Das ist so richtig Terminator-mäßig jetzt schon eigentlich. Weißt du? Weil ich finde ja auch immer von der Technik, die man ja einfach so als Otto Normalo halt eben sieht, finde ich, das ist ja immer so Abfall von Weltraumtechnologie. Wenn du denkst, auf welchen Hobeln die irgendwie 64, 68, weiß der Geier was, auf den Mond geflogen sind, gelandet sind, wieder zurückgeflogen sind und wir hatten dann unseren ersten Commodore Atari 1985 erst oder was 20 Jahre später, musst du dir vorstellen, Alter, das, was wir jetzt so haben und was da noch in der Entwicklung ist, ist nochmal 20 Jahre weiter wahrscheinlich einfach
das
so.
Stimmt.
Da gibt's bestimmt schon den Terminator. Ich bin mir komplett sicher.
Also ist das, um mal ganz investigativ weiterzumachen, ist das etwas, was euch Angst macht oder wo ihr sagt, nee, da habe ich richtig Bock drauf, wenn endlich die künstliche Intelligenz mir den ganzen Scheiß, den ich so im Alltag erledigen muss, endlich mal abnehmen kann?
Ey, ich fänd's so nice. Also ich sag's dir ganz ehrlich, der Mensch ist dabei, die Welt jetzt komplett zu vernichten. Bevor wir uns selber vernichten, wäre es dann schon geil, dass es wirklich Terminator-mäßig Mensch gegen Maschine am Ende nochmal wirklich so werden würde, weißt du? Und James Cameron das halt eben alles so im Vorfeld schon vorausgesehen hat. Weißt du, was ich meine? Mensch gegen Maschine, musst du dir vorstellen.
Ja, aber jeder, der ein bisschen was mit Hollywood-Filmen zu tun hat, der hat ja unter anderem außer Terminator auch Planet der Affen gesehen. Da war es ja auch das Gleiche. Die Menschen haben, also laut der Story, Spoiler-Alarm, der Film ist aus den, ich glaube,
wenn ich Planet der Affen gesehen
habe. Ich weiß nicht mehr genau, wann der erste Planet der Affen ausgekommen ist, aber da ist es ja auch so, dass die Menschheit ihre Haustiere irgendwann mal durch irgendeinen Virus verloren hat und die sich dann irgendwann mal Affen gehalten haben. Und als sie gemerkt haben, dass die Affen sehr, sehr lernen freudig sind und krass drauf sind, haben sie dann die Affen sozusagen zu ihren Sklaven ausgebildet und die Sklaven haben sich irgendwann mal erhoben und haben die Menschen dann niedergemetzelt. Mhm. Und es ist einfach mit allem so. Egal, was die Menschen anfassen, es erhebt sich irgendwas.
Oder es geht kaputt.
aber ich sag's dir auch ganz ehrlich, wahrscheinlich ChatGPT und jedes Ding ist auf jeden Fall schon schlauer als wir. Als wir alle zusammen, würde ich glatt mal behaupten.
Ich muss es gestehen, ich habe eine Beziehung mit ChatGPT inzwischen.
Wir sprechen jetzt
jeden Abend miteinander.
Grundsätzlich finde ich die Entwicklung natürlich cool, wenn du irgendwie alles, was den Menschen... Also ich finde immer, der Mensch muss ja gesellschaftlich geprägt arbeiten. Also in unserer Gesellschaft ist das so, man muss arbeiten, um sein Geld zu verdienen, um leben zu können und seine Freizeit gestalten zu können. Und ich finde, alles, was dieses Arbeiten weniger macht und den Leuten mehr Zeit für sich selbst und Freizeit oder so halt eben gibt, finde ich, ist grundsätzlich zu befürworten. Und wenn du dich da jetzt irgendwie hinsetzen musst, dann musst du irgendwie was mega Aufwendiges zusammenstellen, zusammenklicken, weiß der Geier was, und ein Programm nimmt dir das ab. Ich meine, das ist ganz normal, Alter. Das ist Industrialisierung damals gewesen. Die Menschen sind von Handarbeit abgelöst worden an die Dampfmaschinen. Dann wurden die Dampfmaschinen durch elektrische. Und jetzt kommt als nächstes dann der Computer und dann kommt noch die KI und die wird das ganze Zeug dazu sammelfummeln, Digga. Guck dir mal in China die ganzen geisteskranken Fabriken mittlerweile an, Alter. Da arbeiten nur 5 Leute in der Halle und alles wird nur noch von Robotern bewegt, geschweißt, gemacht, getan und so. Komplett heftig. Ja. Da kriegst du ja hier in Erkelenz überhaupt gar nichts von mit, ich alter Eremit, Digga.
Ja, deswegen, also ich finde die Frage eigentlich schon berechtigt, weil so im Grunde habe ich schon das Gefühl, dass man gar nicht mehr so auf dem neuesten Stand ist, weil man das gar nicht mehr alles mitbekommen kann, was sich permanent in irgendwelchen Bereichen was weiterentwickelt oder neu entsteht oder wie auch immer. Und nur wenn mal sowas aufploppt, wie halt ChatGPT oder sowas anderes, dann kriegt man davon mal was mit. Aber was sonst noch so alles läuft, also...
Ich finde es halt, wenn man das Ganze mal betrachtet, jetzt wenn wir schon mal bei dem KI-Thema sind, ich finde es halt einfach nur ultra krank, wenn ich überlegen würde, dass ich mein täglich Brot mit Kunst verdienen würde und wirklich einen Zeichner für Artworks, für Game Designs, für was auch immer bin und jetzt auf einmal so krass die KIs halt, ich weiß gar nicht, wie diese Programme heißen, aber theoretisch dir alles zeichnen können in ultra geiler Form für Umme und so, da, theoretisch gesehen dein kompletter Berufszweig wegbricht so. Und ja, jetzt am Anfang ist es noch so wie damals.
Also, ja, Chris ist super leise, Leute, ich weiß. Tut mir leid, Leute.
Ich bin hier direkt, Digga. Ich habe mein Mikrofon am Mund, Junge. Ja,
gut, dann lass es jetzt da, wo das jetzt gerade war und nicht da, wo es gerade eben war.
Okay, auf jeden Fall, wenn du mal überlegst, dass halt ein ganzer Zweig jetzt dann wegbricht und das früher war es mit der Musik ja genauso. Am Anfang haben sich alle, die viel mit Musik am Hut haben, wie zum Beispiel ich und selber Musiker und so, gegen Spotify gestellt. Weil ich mir dachte, Digga, das kann nicht sein, dass jetzt irgendwie sowas rauskommt wie... wo dann die Musiker gar nichts mehr dran verdienen und das ist komplett das Ende der Musikszene und lass uns dagegen stellen, bla bla bla. Spotify hat am Ende gewonnen und jeder benutzt es jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch noch so ein paar Aufrichtige gibt, die sagen, ja, pass auf, nee, lass uns hier noch ein paar Zeichner irgendwie einstellen oder irgendwelche Art Künstler, die uns beispielsweise unser Game zeichnen oder was auch immer. Aber wenn man das mal in der Zukunft dann berechnet, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, sei es, du willst irgendwie einen Buch erstellen oder und musst dann tausende von Euros für Artworks hinlegen oder du schaltest dein Gewissen aus und lässt das einfach von der KI alles zeichnen, dann weißt du, keine Ahnung, Alter, wenn es halt wirklich um tausende von Euros geht am Ende, dann verstehe ich halt schon, warum man sich am Ende dann doch vielleicht für die KI entscheidet und nicht auf dem moralischen Zweig unterwegs ist. Und da ist halt die Frage, wo das alles noch hinführt, ne?
Ja, kann ich dir beipflichten, aber ich weiß auch quasi sozusagen aus zweiter Hand, weil der Florian Farb von Materia Prima, Leute, ihr kennt ihn, ist bei uns ja auch schon am Start gewesen und er ist Professor oder was, der Doktor für Kunst, keine Ahnung, Kunstwissenschaften und so weiter und so fort. Und er sagt eigentlich, ich hatte nämlich auch die gleiche Ansicht wie du oder hab das quasi vermutet. Er sagt, tatsächlich ist es andersrum, die Leute aus dem Kunstgewerbe freuen sich jetzt im Grunde genommen dafür, weil sie können jetzt mit ihrem Digital Art, können sie quasi Geld verdienen. Das heißt, wenn du jetzt dein Game machen möchtest und du hast deine 140 Artworks, Chris, kannst du dann die Leute halt eben beauftragen, dass die für dich mit diesem Digital-Scheiß diese ganzen Artworks machen und die haben dann quasi die Rechte halt eben an diesem Bild, die dann da irgendwie dran verlinkt sind. Und jeder, der dieses Bild irgendwo mal benutzen möchte, muss halt die um Erlaubnis fragen oder muss sich dafür halt eben dann denen halt eben was dafür quasi bezahlen. Natürlich kannst du auch Guffel Freeware irgendwie dir selber was zusammenguffeln, aber das ist total schwierig, wenn du 140 Bilder haben willst, ja, für dein Spiel und die sollen wirklich alle in dem gleichen Artstyle sein und die sollen wirklich alle komplett zusammenhängen sein, dann musst du dem Bild wahrscheinlich, keine Ahnung, 400 Schlagworte hinzufügen, das unendlich oft versuchen, irgendwelche Vorschläge dir davon machen lassen, das anpassen, das dauert ja auch alles übertrieben viel Zeit. Aber dass es die Möglichkeit gibt für Leute, die Bock haben, sich da einzufuchsen, jetzt auch, und die keine Kohle haben beispielsweise, die keinen Podcast haben, wo die Leute halt immer supporten, dass man mal einfach sich einen Artist halt eben leisten kann, weil wir Bock drauf hatten, dass wir so handgezeichnet das auf Oldschool halt eben gerne hätten. Ist das eine gute Möglichkeit, Alter? Die können dann auch ein Game rausbringen, müssen sich halt in diese Chat-Sachen einfuchsen, ne?
Was ich mich halt auch jetzt gerade aktuell noch frage, ist halt, wie Lehrer damit umgehen, ne? Gerade jetzt, wenn ich mir überlege, wie oft ich zum Beispiel früher irgendwelche Referate schreiben musste, um von so einer kippelnden Note noch auf die bessere Note zu springen und so. Und ich mir denke halt, also abgesehen vom Studium vielleicht sogar, aber jetzt rein von Schule, wie wollen Lehrer prüfen oder checken, ob der Schüler ein Referat geschrieben hat oder Chat fucking GPT, weißt du?
Und ja, aber ich denke mal, dafür wird es dann auch wieder irgendwelche Prüftools geben, 1000%ig, ja. Weil ChatGPT weiß ja, was sie rausgegeben hat, vielleicht in Informationen. Und wenn das dann das Gleiche als Copy-Paste von jemand zur Prüfung nochmal eingespeist werden kann, dann kann er sagen, ja, das ist von mir wahrscheinlich. Oder das ist höchstwahrscheinlich von mir und wurde nur in Ansätzen quasi geändert oder so. Also da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass da auch eine Lösung für geben wird, weil alles, was das Computer ausspuckt, wird er ja wissen, was er ausgespuckt hat.
Ja, es gibt ja da sicher irgendwie eine Prozentzahl, wie die da nicht erkannt wird, aber irgendwelche bestimmten immer wieder auftretenden Formulierungen oder Satzbau oder sonst irgendwie sowas, daran kannst du bestimmt erkennen, ob jemand...
Ich glaube, dadurch wird auch eine neue Berufsgruppe vielleicht entstehen für Leute, die halt eben sowas proven. Also wirklich so extra Gutachter, die quasi solche Sachen nochmal auf extra irgendwie prüfen oder so. Könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Naja.
I don't know, man.
Also dementsprechend mal abwarten, was es bringt. Könnte was Cooles bringen, mal was Schlechtes bringen und vielleicht müssen wir nachher wirklich die Sonne verdunkeln, damit die Maschinen nicht die Weltherrschaft übernehmen.
Ja, irgendwann, ich meine, je besser die KI wird, umso schwieriger wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann das zu erkennen. Was ist jetzt wirklich noch KI und was stammt von einem echten Menschen. Also das glaube ich schon, dass das, je länger das dauert oder je weiter die Entwicklung voranschreitet, umso schwieriger wird das dann irgendwann.
Ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, Mann.
Oder? Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Mal gucken, was
drauf.
Ich bin auf alle Erweiterungen
dabei. Jetzt irgendwie gleich noch irgendwie zu Boardgame kam und so kommen, kann ich auf jeden Fall noch sagen, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich war im Dungeons & Dragons Film, dass der mir sehr gut gefallen hat. Und jetzt am Wochenende war ich im Super Mario Film. Und muss auch sagen, dass der wirklich richtig geil ist. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, kann ich irgendwann sagen. Ich meine, der ist jetzt aktuell auf weltweit Kinospitze, ne, weltweiten Kinocharts auf Platz 1. Und hat mir echt sehr gut gefallen. Würde ihn zwar nochmal gerne in Englisch sehen, weil die Schauspieler, die mitspielen, die das synchronisiert haben, ja richtig coole Leute sind, so wie Jack Black und hier Chris Pratt und so. Aber ja, falls ihr da eben schon überlegen wart, in einen der beiden Filme reinzugehen, kann ich auf jeden Fall beide sehr empfehlen.
Stimmt es, dass Harry Potter neu verfilmt wird? Hast du da auch was zugehört?
Eine Serie, glaube ich, ne?
Eine HBO-Serie wurde jetzt confirmed. Und so wie ich das mitbekommen habe, soll die wohl mindestens 10 Jahre laufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt eine HBO-Max-Serie von Harry Potter raus. Ja, aber ich bin gespannt, weil im Endeffekt ob es jetzt wieder so eine Hogwarts-Legacy-Geschichte wird, irgendwie so eine Geschichte im Harry-Potter-Universum quasi 100 Jahre vorher oder was auch immer, oder wie viele Jahre vorher, oder ob es halt wirklich noch an die Ereignisse anknüpft von Harry Potter bzw. The Cursed Child hinterher, keine Ahnung. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe ja Robin zum Geburtstag Karten für Harry Potter und das verwunschene Kind gekauft.
Wer ist Robin?
mein bester Freund. Ach so. Und gehe mit dem quasi
Selçuk. Der ist ja nur am Trollen hier.
Ihr müsst euch vorstellen,
sitzt da nur und wartet auf seinen Trolleinsatz.
Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten letztens darüber, ich hatte mich mit Selçuk darüber kaputt gelacht. War das online Selçuk, dass wir uns darüber kaputt gelacht haben? Ja, das erste Mal, wenn Chris von Rob spricht, dann immer mein bester Freund Rob. Rob, mein bester Freund Rob, mein bester Freund, und deswegen halt gerade Rob, und deswegen hat er, wer ist das?
Mein bester Freund.
Ihr seid Ficker, Alter.
Chris, lass dich nicht ärgern.
Ja, auf jeden Fall halt, genau, bin ich nächsten Morgen mit dem in Hamburg, und dann ziehe ich mir zum zweiten Mal Harry Potter Cursed Child rein. Bin gespannt, weil das Ding jetzt gekürzt wurde. Ich sehe es ein bisschen zwiegespalten, ne, weil, im Endeffekt war das Ding ja 5 Stunden, weil 2 Teile, 2 mal 2,5 Stunden knapp. Und das wurde jetzt runtergestampft auf 3,5 Stunden und 1 Stück. I don't know. Ich bin mal gespannt, was sie weggecuttet haben. Ist dann ja cool, dass ich auf jeden Fall beide Stücke gesehen habe und dann sagen kann, okay, ob es jetzt irgendwie cooler ist oder ob die irgendwie Teile weggeschnitten haben, wo ich nicht verstehe, warum sie das weggenommen haben. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock. Wird ein cooles Hamburg-Wochenende mit dem und hab Bock. Ansonsten
ist... Machen wir weiter.
Daniel hat vor dem Podcast noch gesagt, wir haben noch Rätsis, die wir noch nicht vorgelesen hatten.
Aber das ist auch wieder so eine Geschichte, Alter. Da musst du, wenn ja schon richtig erzählen. Daniel ist angeschrieben und auf Instagram, Daniel, meine Rätsi wurde noch nicht vorgelesen, bla bla, die ist irgendwie auf Amazon nach hinten gedrückt. Daniel hat das gerade eben geäußert und hat gesagt, ja, ich gucke mir das nach, und Sergio sofort, das prüfe ich jetzt erstmal nach. Man kennt ihn, zack, zack, Carsten Stahl-mäßig, alle einmal durchtelefoniert, Alter.
Ich bin ehrlich, ich habe gesagt, ich lasse mich hier nicht verarschen.
Ich lasse mich hier nicht verarschen, dass ich hier irgendwas nicht vorgelesen
habe. Ich war mir ja auch nicht sicher, aber wir haben es ja geprüft und tatsächlich, also lieber...
Scheint es so.
Lieber Kai, falls du zuhörst, jetzt gleich werden wir deine Rätsi vorlesen.
3, 2...
Ach, geht schon los.
Warte, ja, also das wäre da eigentlich, guck mal, das Rätsel vorlesen, das wäre doch, da könnten wir mal einen Jingle
für. Dann Jingle, machen, da könnten wir einen Jingle für machen. Halt, ja. Chris, bis nächste Woche, schaffst du das?
Ja, ist gerade schwer, ich bin musikalisch ziemlich angespannt.
Okay. Eine Aufgabe kriegt er mal, ey. Eine einzige Aufgabe. Okay, also, wo ist er denn jetzt? Hier. Die Fantastischen Vier der deutschen Brettspielszene. Aha. Dieser Podcast hat es in sich.
Fängt schon mal gut an.
Es geht vordergründig um Brettspiele und das Spielen selbiger. Alle Monopoly-Süchtigen und Katan-Verrückten werden hier verbal mit dem Holzhammer in Form gebracht. Es wird emotional über die neuesten Kickstarter gequatscht, von zurückliegenden Brettspielabenden berichtet und über die vermeintliche Konkurrenz gelästert. Wobei die Vier immer noch nicht begriffen haben, dass sie konkurrenzlos sind.
Hier, guck mal hier, Leute, hört ihr das?
Oh, geil, Alter.
Der Puderzucker in meinen Arsch hinein, in meinen Arsch.
Okay, wir könnten jetzt auch hier aufhören vorzulesen. Aber
also für alle Leute, die nur zuhören und nicht zuschauen, Selçuk schämt sich gerade oft.
diese sexuellen Reaktionen geschehen, wenn ihr uns Rätsis schreibt.
Was, hier steht gerade im Chat, ihr habt übrigens schon in Folge 12 über einen Jingle gesprochen, das glaube ich nicht. Tatsächlich?
Ja,
Niemals. Okay, wo wird sonst so schön melodiös ins Mikrofon gerülpst, Fleischwurstessern, das Wurstessen malig gemacht und das ganz normale, verrückte Leben zelebriert? Der sogenannte Boardgame-Digger ist der kappetragende Boss der Gang. Oha.
Oha, Digga, Alter. Puderzucker in mein Arsch, Alter. Vielen, vielen Dank, Bruder, Alter. Endlich mal einer, der es mal so ausspricht, wie es ist, Alter.
Er ist manchmal emotional unkontrollierbar unterwegs, wenn er mal wieder irgendein völlig überteuertes Gurkenspiel rhetorisch auseinandernimmt.
Selten.
Selçuk the Brain ist der Oldtimer-Verrückte.
Digga, fail!
Es steht hier. Er liebt El Grande und das reicht mir auch schon, ihn auch zu mögen. Daniel hat etwas Papa-Schlumpf-artiges geil. Und ist so etwas wie der Dirigent der
Papa Schlumpf mit Chaos-Kopf,
vier positiv Verrückten. Er bremst die anderen von Zeit zu Zeit und weist auch gerne auf verbale Entgleisungen seiner Blutsbrüder hin. Chris ist das vegane Sensibelchen im Quartett. Er zockt am liebsten völlig überproduzierte Weltraumopern. Nach einmaligem Spielen werden die meisten seiner Games sofort online verschrubbt. Summa summarum ist dieser Podcast genial, so ein wenig wie Schach, nur ohne Würfel.
Ja, geil. Alter.
Danke.
Ja, geil.
Alter. Danke dir, Kai.
Danke. Leider Selçuk und Stefan falsch eingeschätzt, der Rest passt aber sehr gut. Danke dir.
Beste Rätsel. Eigentlich bin ich der Kappe-Tragende. Du hast dein erstes Brain, ne?
Ja, so ungefähr.
Ja, nicht der Kappenkasper, der Kappentrager, ja, Boss.
Im Chat schreibt da noch, dass wir in Folge 12 wollte ich einen Jingle machen für Selçuk's, für die Trödelmarkt-Loot. Reich ich nach, versprochen.
Ja, in Folge 254 ungefähr.
Ich finde es aber auch echt schade. Irgendwie habe ich das echt lange nicht mehr gemacht, dass ich mir mal so ein paar alte Spiele gekauft habe.
Digga, es war ja Corona, du, Junge.
Weil du angekommen bist im Kapitalismus, Alter.
Das ist echt widerlich. Da war noch eine, das war, glaube ich, die ging, glaube ich, insgesamt zwei Wörter. Ein Wort war der Titel und ein Wort war im...
Auch bei Amazon?
Ja.
Aber übrigens, solange Daniel sucht, kann ich einfach noch mal sagen, an alle Leute, die Technik hat sich weiterentwickelt, falls ihr uns bei Spotify zuhört, ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber im Endeffekt denke ich mal, jede Interaktion auf allen Kanälen bringt uns weiter. Ihr könnt, wenn ihr euch eine Folge bei Spotify anhört, abgesehen davon bitte ich euch immer noch, Alter, gibt uns 5 Sterne, aber ihr könnt dort auch jede einzelne Folge kommentieren. Also ihr könnt auf eine Folge klicken und dann steht da irgendwo, wie hat dir diese Folge gefallen, und dann kannst du da Kommentare zu raushauen. Also
okay. Ne? Dann an der Stelle ein kleiner Aufruf von mir, erstmal eine wichtige Info. Das ist natürlich mega super, wenn du, ich spreche dich gerade an, du, der da jetzt gerade sitzt und meine Stimme zuhört, der gerade zum allerersten Mal reinschaltet oder erst seit 5 Folgen am Start ist, stoppe jetzt hier zuzuhören und springe zu Folge 0 auf Spotify. Fange bitte bei Folge 0 an und schreib danach bitte, was es in der Folge ging. Also, weißt du, also Leute, also wenn ihr es nochmal rehört, re-listened, dann schreibt dann doch da bitte mal rein, worum es in der Folge geht, denn es ist für uns total schwierig, es sind so viele lustige Sachen, auch dieser Jingle jetzt beispielsweise, ich wusste gar nicht, dass wir einen Trödelmarkt-Jingle geplant
haben. Gar nicht mehr auf dem Schirm.
Und das ist natürlich total schade, wenn solche geilen Sachen irgendwie verloren gehen. Ja. Schreibt einfach in die Kommentare, um was es ging, wo ihr euch am meisten drüber weggeömmelt habt oder so, dann können wir das vielleicht in ein paar Jahren mal geil sortieren.
Die Kommentar- bzw. Antwortfunktion bei Spotify können wir noch nicht einschätzen, wie die dann läuft, ob man die dann sieht oder nicht, also Helgi fragt gerade nur, ob wir die vorlesen können. Ich weiß.
Also ich habe auf jeden Fall mal testweise bei der letzten Folge, der kuschelnde Boss war das, glaube ich. Ich gucke gerade selber nochmal.
Die der letzte Boss Folge war
Ratte Mausmann.
Ja, ja, aber ich habe bei der kuschelnde Boss habe ich, glaube ich, Antworten anzeigen. Genau, da habe ich geschrieben, unbeschreiblich gut einfach nur, um zu testen. Ich kann meinen eigenen Kommentar sehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich dort auch andere Kommentare dann sehen kann oder ob man generell, ob jeder das sehen kann oder wie auch immer. Deswegen probiert es einfach mal aus. Nächste Folge berichten wir euch dann. Ja. Genau.
Ansonsten. Ja. Und um zu diesem einen Kommentar noch mal kurz zu kommen.
Ja.
Beste, sonst nix.
Ja, danke.
Ja, gut, danke, okay. Vielen Dank, der kreative Boss. Alles. Ja, also, jedes bisschen hilft.
Ansonsten, ey, pass auf, bevor wir jetzt über die Sachen reden, die gezockt wurden, weil Stefan und die Leute im Chat sind schon ganz fickrig, weil Daniel und Selçuk gleich über ihre Scarface-Runde reden müssen. Ich freue mich mega auf Sonntag, weil ich habe mega Bock, ey, das Monster Hunter All-In-Ding ist angekommen. Das ist einfach so viel. Und ich habe richtig Bock, das mit Stefan mal, weil Stefan ist ja, sagen wir so, ich spreche Stefan jegliche Brettspielkompetenz ab. Ganz oft, ganz öffentlich hier, Stefan ist einer meiner liebsten Freunde geworden. Ich liebe diesen Jungen, aber dieser Junge hat kaum Brettspielkompetenz. Aber wenn er was hat, dann ist es ein Boss-Battler-Kompetenz, weil Stefan ist Stefan ist der deutsche Lord von Kingdom Death Monster. Und wenn er quasi sagen kann, dass er ein Boss-Battler ist.
Puderzucker in meinen Arsch heißt die Folge heute.
Und wenn Stefan, Puderzucker in meinen Arsch ist wirklich ein guter Folgenname. Aber wenn Stefan sagt, dieser Boss-Battler ist gut oder schlecht, dann kann man darauf 100% Meinung geben. Deswegen muss ich mit Stefan Monster Hunter mal zocken und mal ein paar Monster wegballern. Und ich habe mega Bock, mit Stefan La Familia zu zocken.
Ja, dann baue ich Feudum jetzt wieder ab, Digga. Ne? Ich hatte Feudum
hier. Nee, boah, Bruder, ciao.
Ich mach draußen Feuer an, direkt Monster Hunter World, alles drauf, wir zocken Feudum, alles klar.
Ja, ist so.
Nur um das mal einzusortieren im Vorfeld für
alle. Ich habe auch mal La Familia, ich glaube, ich habe da so Bock drauf. Ich habe bisher nur Geiles gehört. Alter, Heide hat irgendwie auch schon davon geschwärmt. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ja, also Sonntag wird dick gezockt, das heißt nächste Woche Donnerstag schaltet ein, dann gibt's was Geiles zu hören. Und jetzt bitte ich, das Mikrofon geht über an Selçuk und Daniel. Die Leute warten seit 2 Wochen auf den Bericht über eure Runde Scarface. Also, the stage is yours.
Ich würde sagen, Daniel fängt an.
Ja.
Ich soll anfangen.
Daniel, du hast so wenig Redezeit die letzten Wochen.
Und wenn ich jetzt sage, Daniel fängt nicht an, du fängst an, dann steht's quasi 1-1. Und dann, wer fängt dann an?
Entscheidet der Kappetragende Boss.
Aber Selçuk ist ja eigentlich derjenige, der sich am meisten mit diesem Game im Vorfeld auch beschäftigt hat.
Nee, habe ich halt nicht, ich hab's nur gebacken.
Ich bin auch dafür, dass wir uns heute mal von Daniels Stimme die Ohren salben lassen. Genau, Daniel,
muss man dein Wort soll hier erfüllen.
Okay, also, ich bin am Samstag beim Digger-Wochenende aufgeschlagen und dann kam der Selçuk mir direkt entgegen und hat mir erzählt, dass er eine Runde Scarface plant, um mal zu testen, ob er seinen Pledge, der gerade angekommen ist, behalten soll oder ob er ihn direkt wieder verkauft. Und weil ich auch mega Bock auf das Spiel habe, habe ich mich natürlich direkt da angeschlossen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem war das Game nochmal? Selçuk, hilf mir kurz.
Michael?
Michael, ne?
Vom Michael Top.
Michael, ne?
Ja.
Unser Hühne.
Der Hühne.
Ist Michael, ne? Michael der Hühne. Stefan.
Ja.
Ja, okay.
Okay.
Ja. Nennt also, den Hühne, Junge. Ist ein ganz normaler, schlachsiger Typ, Alter.
Bruder, wenn der schlachsig ist, Alter, Junge.
Der hat denselben Bizeps
eine Maschine.
Boah, der ist im nächsten, Alter.
Im nächsten Digger-Wochenende mal nebeneinander machen ein Foto davon
und posten das überall. Bizeps messen.
Du musst auch noch was anderes messen, wenn du willst.
Das ist die übelste Kante, der Typ. Ja, voll, okay, also der hatte auf jeden Fall Scarface dabei und hat das auch wunderbar vorbereitet und auch erklärt. Und dann haben wir losgezockt.
Wie lange hat die Erklärung gedauert, Daniel, ungefähr?
Ich schätze mal, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so lange. Halbe Stunde? Dreiviertelstunde?
Ich hätte Dreiviertelstunde gesagt, ja.
Vielleicht fragt der Typ und er war dabei. Er sagt, wie lange hat die Erklärung gedauert, Daniel? Er war dabei. Du hättest die Antwort geben können,
uns zu fragen. Du hast doch vorhin gesagt, du gibst das Wort
jetzt. Okay, ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Sorry,
ich verstehe gar nicht.
Es war cringe. Es war cringe. Tut mir leid.
Vergiss es einfach. thematisch befinden wir uns in Chicago in den 1920ern und jeder von uns hat seine eigene Gang mit jeweils einem Boss und verschiedenen Gangmitgliedern und dann versuchen wir uns dort in der Stadt auszubreiten, Jobs zu erledigen, unser Business aufzubauen mit Waffen oder mit Alkohol und es gibt eine große Map mit verschiedenen Distrikten. Die Distrikte können wir dann einnehmen und können dann gucken, dass wir da halt quasi die Mehrheit haben und können dann da unsere Geschäfte abwickeln. Es gibt ein Kartendeck am Anfang, also es ist Deckbau, es ist Worker Placement, es ist ein bisschen Area Control, aber im Kern ist es tatsächlich ein Eurogame auf jeden Fall. Also so viel kann man schon mal sagen, wer da nur auf die Fresse Mafia-Game erwartet, der wird auf jeden Fall enttäuscht sein. Es hat Elemente.
Engine Building hast du auch noch mit dabei, theoretisch dadurch, dass du Sachen produzieren kannst und die Produktion dann sozusagen auch aufstocken kannst und so weiter und so fort.
Ja, genau, korrekt. Also es hat auf jeden Fall Elemente, wo man auch richtig übel kassieren kann. Das ist mir auf jeden Fall zweimal passiert und auch anderen Leuten am Tisch, denen ist das aber weniger gut bekommen als mir. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich kann dir so viel sagen. Warte. Bevor der Daniel wieder auf die Spielmechanik eingeht und so weiter, das Spiel beginnt und da jeder positioniert sich erstmal auf der Map irgendwo. Das heißt, du baust dir erstmal so ein Geschäftsgebäude auf, auf so einem Teil. Das es gibt Distrikte, wo nur ein Teil drauf ist. Es gibt auch Distrikte, wo zwei Teile drauf sind. Und da positionierst du dein Gebäude, ich positioniere mein Gebäude. Wir schieben uns so ein bisschen die Polizei hin und her. Wir bezahlen dafür Geld unter anderem auch, ne, dass die Polizei da weggeht bei uns. Und irgendwann mal reite ich einfach mit, ich war glaube ich in der zweiten Runde oder so, zweite oder dritte Runde. Also die Runde ist zweimal rumgegangen und dann habe ich gemeint so, ich gehe mal bei Daniel kurz rüber. Fahr kurz rüber, Alter.
Also,
und platzier einfach eine Bombe in seinem Laden und bombt Daniel komplett von der Map. Daniel existiert nicht mehr.
Also ja, so ungefähr. Ja, auf jeden Fall haben Selçuk und ich uns von Runde 1 an eigentlich direkt gebettelt. Zuerst bin ich bei ihm was klauen gegangen mit meiner Gang und das fand er dann halt nicht so witzig und hat dann direkt die erstbeste Karte, die er auf Hand hatte, dazu genutzt, um meinen halben Distrikt in die Luft zu sprengen und dann hatte ich erstmal nichts mehr. Also wirklich nichts mehr. Ich war auf der Karte quasi nicht mehr vertreten. Also das kann bei diesem Game durchaus passieren, vor allen Dingen diese, also man hat sein Standarddeck mit diesen verschiedenen Aktionen und jede Runde, wenn man dran ist, spielt man eine beliebige Kombination von diesen Karten aus und kann dann eine Hauptaktion machen. Das klingt erstmal ein bisschen wenig, aber darauf aufbauen kann man dann noch verschiedene, ich sage jetzt mal Kombos zünden, weil die Karten haben dann auch noch mal Effekte, die ich auslösen kann. Und so kann man eigentlich doch gefühlt relativ viel machen, wenn man dran ist. Aber dann doch auch wieder relativ wenig. Und dieses Deck kann man halt erweitern. Man kann sich neue Leute in seine Gang holen, die haben dann wieder neue Fähigkeiten, so wie man das dann halt irgendwie so kennt. Und zwischendurch kann man dann auch noch seinen Boss zünden, wenn man den auf der Hand hat. Der Boss hat immer drei verschiedene Fähigkeiten. Und jeder Boss ist auch individuell. Also jede Gang ist auch irgendwie ein bisschen anders. Jeder Boss hat ein paar andere Fähigkeiten. Und über so ein Board kann man den Boss auch noch stärker machen. Also er kann dann irgendwie, was weiß ich, weiterlaufen oder die Fähigkeiten werden noch besser. Genau, und so versucht man halt, Ziel des Spiels ist es halt, wie soll es anders sein, möglichst viel Kohle zu machen. Insgesamt, also ich muss sagen, das Spiel hat mich ein bisschen zwiespältig zurückgelassen. Also es hat unglaublich lange gedauert. Es hat eine übelste Downtime zwischendurch. Also es kann echt, so ein Zug kann echt lange dauern. Also wenn einer wirklich gute Karten auf der Hand hat und dann noch ein paar Kombos zünden kann und so weiter und so fort, dauert das echt lange, bis man wieder dran ist. Okay. Aber auf der anderen Seite hat es echt viele coole thematische Aspekte, fand ich. Auch diese Grundmechanik, sich da in diesen Distrikten auszubreiten, die Jobs zu erfüllen, habe ich ein bisschen zu wenig gemacht. Habe ich nachher am Spielende gemerkt, es wäre besser gewesen, sich noch ein paar mehr Jobs zu holen, weil die schon teilweise mächtig sind und wirklich auch so Gamechanger sein können, wenn du die zum richtigen Zeitpunkt zündest. Ich würde es mir nicht kaufen. Ich hatte auch nicht den Impuls danach, mir das zu kaufen. Aber wenn es irgendjemand noch mal auf den Tisch bringt, vielleicht nicht unbedingt beim Digger-Wochenende, ich würde es auch gerne mal zu zweit testen. Aber ich würde auf jeden Fall noch mal eine Runde zocken, weil das mir von den Grundmechaniken oder von der Kombination der Mechaniken zusätzlich passend zum Thema eigentlich ganz gut gefallen hat, muss ich sagen.
Boah, Daniel, Alter, du hast es gerade so positiv runtergeredet.
Ich fand's auch nicht negativ. Also warum soll ich das? Wie gesagt, was mich wirklich gestört hat, war die hohe Downtime definitiv. Dass es doch noch mehr Eurogame war, als ich vielleicht erwartet habe. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist, auf gar keinen Fall. Also ich weiß,
sprich gegen Daniels Kodex.
Daniel, der deutsche Rat.
Das haben andere, Chris, das wird langsam langweilig. Ich weiß, das haben andere Leute am Tisch anders gesehen und haben das auch deutlich zum Ausdruck gebracht. Schöne Grüße an dieser Stelle. Aber Ja, was soll ich sagen? Ich kann ja jetzt auch nicht sagen, Grotten, ich habe da 4 Stunden gesessen, hatte keinen Spaß. Stimmt nicht. Also es hat Bock gemacht, sich mit Selçuk da zu betteln. Und es hat auch Bock gemacht, mich wieder hochzupushen, nachdem ich wirklich am Boden war und ein paar Mal richtig auf die Fresse bekommen habe. Weil die Möglichkeit hast du tatsächlich, dich da auch wieder trotzdem irgendwie zurückzuholen. Aber gut, ich hatte am Ende trotzdem keine Chance auf den Sieg, aber naja.
Wie ist denn das? Okay. Der Hunter von Hunter & Friends hat ja das Fazit auch eher negativ beendet für dieses Spiel, weil er fand ja auch Material ultra geil, Spielgefühl auch so okay, natürlich Downtime des Todes, aber ja. Sein größter Kritikpunkt war, du denkst, du baust dir quasi da dein Mafia-Imperium auf, und aber wenn das Spiel aus ist, hast du irgendwie dir nichts aufgebaut, weil alles ist jedem irgendwie wieder kaputt gemacht worden, du bist immer noch klein und hast am Ende das Gefühl, dass du weniger hast, als du zu Start quasi hattest. Also hast du da dieses Feeling, dass du wirklich deine Mafia-Strukturen da wirklich auch aufbaust? Oder ist so, der eine baut sich auf, wird direkt wieder reingehämmert, bis er wieder auch klein ist? So wie stelle ich mir das vor?
Jetzt übernehme ich.
Es kommt drauf an.
Jetzt übernehme ich, pass auf. Erstmal Grüße gehen raus an Manuel. Manuel ist der schlechteste Mitspieler, den man nur haben kann. Er hat Dominik seinem Sitz verwiesen. Im Sinne von, Dominik, willst du mitspielen? Na, Dominik, nee, eigentlich habe ich keinen Bock. Ja, dann will ich mitspielen, weil ich überlege mir, ob ich es mir kaufe. Manuel war ungefähr nach gefühlt, ich würde sagen, einer halben Stunde so griesgrämig drauf, dass er das Spiel mit runtergezogen hat.
Oh das Mann, heißt, Alter, ich hasse solche Leute, halt Alter. So, ich finde solche Leute so abstoßend, das, Alter.
Und das macht er doch schon durch seine reine Anwesenheit. Und
dann hab ich doch gesagt, dachte so, ja, Manuel, ich weiß, das Spiel ist jetzt wirklich nicht der Brenner oder sowas, aber chill deine Basis, lass uns das einfach fertig spielen. Ja, und danach kannst du dein
Genau, Resümee. Genau. Und also man spielt es ehrenhaft zu Ende, und, um den anderen.
Und Manuel war schon in dem Punkt, dass er wirklich schon gesagt hat, ja, bist du jetzt fertig mit deinem Zug? Reinforcement oder nee, nicht Reinforcement.
Reorganization,
genau. Mach mal eine Reorganization, damit der Paperboy weiterläuft und dadurch wird das Spielende sozusagen irgendwann mal getriggert. Mach das mal bitte öfter, dann ist das Spiel schneller vorbei und du denkst dir, Bro, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das Spiel mal entdecken, also mal was machen. Aber ist ja egal jetzt. Der Manuel mal dahingestellt. Ihm hat das Spiel überhaupt nicht gefallen. Er hat grottig geredet und alles ist gut so. Ich fand das Spiel an sich erstmal gar nicht so schlecht. Nur, ihr müsst euch vorstellen, thematisch, wir befinden uns halt in diesen Distrikten, alles ist cool gemacht, du hast da so die paar Plättchen da drauf und so. Und dann hast du halt diese Einsatzfelder, die du halt benutzen musst. Das heißt, du hast dieses Underworld. Da machst du gewisse Aktionen drin. Dann hast du noch diese, ich weiß nicht, ob es im Deutschen, im Englisch heißt Authorities einfach nur, ob da einfach nur Autoritäten steht, ich habe keine Ahnung. Und dann hast du halt noch das Prison halt, ne, das Gefängnis. Du denkst dir so, wenn du das siehst, denkst du, oh, voll geil, thematisch cool, da kommen Leute von mir in den Knast und so, und was passiert denn da? Muss ich da irgendwelche Sachen ziehen? Nee, Digga, nach der Runde landen einfach alle Leute in dem Knast. Und danach musst du die Leute halt wieder aus dem Knastgefühl freikaufen oder was auch immer so.
Aber nur
oder
die Leute, die in der Unterwelt sind.
Ja, genau, die in der Unterwelt sind. Und das ist halt so, es ist halt wie so ein kleines Mini-Rondell, so auf die Art. Ja, die kommen dann da rein, um Aktionen zu machen, und dann kommen die am Ende halt irgendwie in den Knast und dann musst du die halt wieder rausholen. Thematisch ist da nicht viel übrig geblieben. Das Tableau war ganz cool gemacht, weil du halt die Leute erstmal von den Slums geholt hast, sozusagen, aus den tiefsten Ecken, danach sind die erstmal so ein bisschen ausgebildet worden, also die kamen dann so ein bisschen in den Headquarter oder sowas oder irgendwie Zwischending, und dann kamen die sozusagen zum Einsatz erst, ne? Also so ein Drei-Schritte-System, die musst du dir sozusagen hocharbeiten lassen, die Leute. Und was, die Karten waren cool thematisch gemacht, alles war cool thematisch gemacht, aber jetzt kommen wir halt zu dieser ganzen Downtime-Geschichte. Du hast auf deinem Board 15 Aktionen. Du darfst eine machen. Eine einzige. Und das bringt erstmal die Downtime. Das heißt, du hast 15 Aktionen und jetzt überlegst du, was machst du? Was macht Sinn? Was kannst du mit deinen Karten überhaupt machen? Weil die Karten verschiedene Symbole haben, mit denen kannst du verschiedene Aktionen triggern, um verschiedene Karten auch ausspielen zu können und so weiter. Und da überlegst du dann erstmal. Also das heißt, die Downtime wird schon mal durch diese 15 Aktionen Limitierung auf 1 verursacht.
Ja.
Und das war für mich gefühlt eine künstliche Limitierung. Jetzt komme ich zu dem Hunter, zu der Hunter-Frage. Weil du hast ja gesagt, Hunter hat gesagt, du baust dir am Ende nichts auf. Mir kommt es so vor, als hätten sich die Entwickler gedacht, die Leute sollen das Spiel so langsam wie möglich erleben, damit sie das Spiel so oft wie möglich spielen. Weißt du, was ich meine? Du hast sozusagen eine Anzahl von verschiedenen Karten, von verschiedenen Spielinhalten. Aber wenn du die durchrushen würdest, dann würdest du ja am Ende sagen, ja, Bruder, alles gesehen. Aber die haben das Gefühl so gemacht, als wollten sie, dass du langsam Progress machst, sodass du nicht immer alles siehst im Spiel. Und das ist anstrengend. Übelst anstrengend, weil du dir denkst, ich komme irgendwie nicht vom Fleck. Natürlich, es gibt die Phasen, wo du plötzlich Kombos zünden kannst und mehrere Jobs auslegen kannst und da, dies, das, Ananas. Aber am Ende des Tages fühlst du dich künstlich eingeschränkt. Das ist so eine Limitierung, wo ich mir denke, unnötig. Du hast hier Mafia, Area Control, Karten ausspielen, Konfrontation, aber du spürst davon nichts. Das Thema wird nicht durch das Spielgefühl übertragen, sondern nur durch die thematischen Spielinhalte, wie genau. Kartenillustrationen, Kartentexte
und also so weiter. Also ich würde das nochmal trennen. Also es ist in dem Sinne thematisch umgesetzt, aber es fühlt sich nicht so an. Also du hast wirklich nicht das Gefühl, boah, ich sitze jetzt hier als Mafia-Boss und baue mir jetzt hier mein Imperium auf. Dazu ist es zu mechanisch letztendlich. Aber diese Einzelmechaniken und so, die sind schon thematisch gut in das Spiel eingebettet, finde ich.
Ja, also keine Ahnung. Ich muss sagen, mein Spiel ist direkt, ich habe die Regelerklärung mit zugehört und währenddessen habe ich meins verkauft. Weil ich wusste, ich werde dieses Spiel so wie es ist. So geht's Chris ja auch sehr oft, wenn Chris irgendwie sich irgendein Spiel geholt hat, wo er denkt, Digga, alleine werde ich das niemals auf den Tisch holen. So ging's mir in dem Moment mit Scarface. Ich habe die Regel gehört und habe sofort gedacht, okay, ich weiß, was ich gerne spiele. Ich kenne auch meine Gruppe und ich weiß, dass ich schon selber keinen Bock hätte, diese Regeln zu erklären und dann mit Euphorie in ein Spiel zu starten, was mich schon bei der Regelerklärung nicht gecatcht hat, weißt du?
Ich hatte überhaupt gar keinen Impuls, mir dieses Game zu kaufen, aber trotzdem hat mir die Runde da an sich schon Bock gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da, dass das jetzt alles total scheiße war.
Nee, scheiße war es nicht, aber ich glaube, ich würde es mal auf Niggers Art benennen. Ich sag mal, das Spiel ist gefühlt clunky. Die ganzen Mechanismen, kennt ihr das Wort elegant, wird ja auch sehr oft benutzt bei Spielen, wo du sagst, du spielst locker was von der Hand und es passiert was auf der Map. Bei dem Spiel ist es so, du spielst was aus der Hand und es passiert fast nichts. Du musst sozusagen drei Züge machen, also du läufst irgendwo rein und bleibst da stehen und wartest. Dann zündest du eine Aktion und wartest. Dann machst du etwas anderes und wartest. Das heißt, jedes Mal machst du gefühlt eine Aktion, wenn du natürlich Glück hast und deine Jobkarten passen, weil die ziehst du eigentlich immer random.
Das ist es.
Dann passiert halt nicht viel. Und ich finde, dadurch ist das Spiel halt irgendwie künstlich limitiert, so dass du halt irgendwie denkst, beim nächsten Mal will ich es besser machen und beim nächsten Mal will ich es besser machen. Und ich muss sagen, Scarface, ich kapiere die ganzen guten Bewertungen bei BGG nicht. Irgendwie ist es für mich komisch. Einer hat mal geschrieben, anscheinend wurde das Spiel nicht für den deutschen Markt gemacht, weil der Deutsche irgendwie mit der Art und Weise des Spiels nicht klarkommt. Aber es ist auf jeden Fall ein Augenschmaus, aber
ja, das ist es, das stimmt.
Es ist aber leider einfach ein sehr clunky und langes und langwieriges, keine Ahnung, wie es ist, unnötig. Unnötig.
Ja, tut mir leid fürs Garten. Danke für eure ausführenden Bericht. Dann bin ich ja froh, dass ich das Geld gespart habe. Ja, aber ich habe dann auch oft, abgesehen davon, dass in den letzten Monaten oder Wochen ja gemerkt haben, dass Board Game Geek eigentlich komplett useless ist für Bewertung und so, in manchen Fällen. Aber ich glaube auch oft, ist es gerade der Fall bei so neuen Kickstartern, dass vielleicht oft das mit reinspielt, dass du da viel Geld für ausgegeben hast und dich dann selber manchmal ein bisschen belügst, dass es dir doch besser gefällt, so als wenn du es bei irgendwem mitgespielt hättest. Dass wenn du das vielleicht bei irgendwem mitspielst, der das Ding gekauft hat in deiner Gruppe, dass du dann, glaube ich, viel besser das Spiel bewerten kannst, als wenn du da vorher 250 Euro
hast. Ich muss aber sagen, Michael war mit am meisten im Flow. Er hatte seine Engine am besten unter Kontrolle. Er hat das Spiel, glaube ich, zu dem Zeitpunkt das vierte Mal gespielt, das dritte oder vierte Mal. Und hat auch jedes Mal, bei jedem neuen Spiel hat er gesagt, lief es irgendwie ein bisschen besser.
So auf ja, und er hat gesagt, jede Partie hat sich auch anders angefühlt.
Irgendwie. Genau. Ja. Aber das ist meiner Meinung nach, weil du halt random Jobs hast, es passiert dir jedes Mal was anderes auf dem Feld. Aber für mich zählt halt, wenn ein Spiel mir sagt, du musst mich erst sehr oft spielen, damit du Spaß mit mir hast, dann ist das Spiel für mich disqualifiziert. Ich kann mit sowas nicht umgehen, keine Ahnung. Also ja, ich kann auch irgendwie gefühlt mit Schach bei der ersten Partie Spaß haben, weil ich komplett wegrasiert werde. Und dann ist es so ein Lernprozess, den ich gerne lerne. Aber bei dem Spiel ist es so ein aufgesetztes, oh, jetzt musst du mich mal erstmal entdecken, damit du überhaupt erlebst, was ich kann. Und das ist für mich nicht so geil. Mhm. Egal. Ja, Scarface ist auf jeden Fall ein Flop.
Okay.
Schade, Digga. War so ein Ding.
Leider.
Ja, leider. Schade. Alles Hoffnung reingesetzt, lange drauf gewartet, lange drauf gefreut. Ja. Alle Leute hatten das Wochen vor dir und trotzdem Unkenrufe schon, dass nicht so geil ist. Selber dem Ding eine Chance gegeben und ciao, Kakao.
Dann das sieht halt auch wirklich ultra geil aus, ne? Das ist schon so.
Ich hab, also wenn ihr Bock habt, ich habe auch zwei Neuheiten gezockt, die bei mir eingezogen sind letzte Woche, wo ich direkt was drüber sagen könnte, wenn ihr wollt. Und zwar habe ich einmal gespielt Erde oder Earth.
Digga, meinst du, ist auch noch nicht da,
aber da gibt's einige Hype, oder? Da wurde ja der Kickstarter ausgeliefert und ich habe gespielt Encyclopedia von
Ja, ich will Erde.
Grail. Ja, ich erzähle von beiden. Ja, keine Ahnung. Also ich habe vorher gefühlt 50-50 verteilte Meinungen gelesen. Viele finden es cool. Oder zum Beispiel Phil, unser Lieblingsbergaffe Phil, der mal so cool war und bei Instagram Meeple Riot hieß und sie jetzt seinen Arsch verkauft hat und da jetzt irgendwie Brettspiel-Sommelier heißt. Also hoffentlich hörst du es jetzt und schämst dich nochmal.
Oh Mann, Alter.
Meeple Riot, beste Riot, Name in der ganzen Instagram-Boardgame-Szene.
Alter.
Also, er hat sich prostituiert für die Reichweite. So. Egal.
Leute, sucht, also Brettspiel-Sommelier, sucht ihm und schreibt ihm mal bitte halt irgendwie wack das bitte okay. ist. Also, schreibt ihm einfach random an, wie wack Meeple Riot das ist. Alter, ja. Ist die Frage, bist du Meeple Riot, genau.
So, auf jeden Fall, ja. Er hat halt vorher gesagt, war übelst Schmutz, macht gar keine Laune, ist sofort bei ihm ausgezogen. Und dann war ich erst so, okay, eigentlich hat Phil schon Ahnung so, irgendwie, so die Geschmäcker sind grob beieinander. Ich muss aber sagen, ich habe die erste Runde, also erstmal für alle Leute, was ist Erde? Erde ist ein, ich würde sagen, Engine Builder. Ihr habt eine Insel, die ihr quasi ausbauen wollt aus verschiedenen Pflanzen und dann wollt ihr so mit den Karten so eine Engine aufbauen untereinander. Ich würde mal sagen, so ganz grob sowas in Richtung vielleicht ein bisschen wie bei Flügelschlag oder auch sowas in Richtung Terraforming Mars halt, aber bloß wirklich viel leichter. Einfach nur, ihr spielt Karten aus, die sich gegenseitig irgendwie Sprösslinge geben oder da mal irgendwas wachsen lassen und. Er findet das Rad nicht neu, muss aber sagen, ich hatte Spaß mit meiner Runde. Also wir haben es zu zweit gespielt, das hat mir gut gefallen.
Zu zweit ist keine Runde. Also ich finde, eine Runde
ja, aber müssen das, mindestens das ist ein Spiel, drei das ist so sein, solitär. Es ist scheißegal, ob du es alleine spielst oder zu viert. Stefan,
ist wirklich so, dass du hängst da einfach solitär, nur vor dir. Digga. Ja, ist es Solitär-Game? Ist es so?
Ja, schon. Also du kannst nicht wirklich viel. Nee, ich überlege gerade, ob du überhaupt irgendwas machen kannst mit anderen.
Joachim hat mich reingelabert, er sagte, Digga, das ist auf jeden Fall was für mich.
Du hast die vier Hauptaktionen oben und je nachdem, welche Aktion du machst, dürfen alle anderen die abgeschwächte Variante davon nutzen.
Ach okay, ja, das okay, heißt, das kann
also im Endeffekt, wenig Downtime, ja, wir sind immer alle gleichzeitig dran, aber ja, okay. Egal was du tust, es passiert bei dem anderen nichts anders, so, sondern halt einfach nur.
Aber dann kannst du ja halt schon mal nice sein, wenn du immer was am machen bist. Also
genau,
dann,
also ich meine, du hast die ganze Zeit was zu
tun. Eigentlich so, das ist auch dieser klassische Puerto Rico,
Habe ich nicht gespielt, keine Ahnung.
Aber das war das beste Sklavenhandel, das beste Sklavenspiel,
Ja, genau. ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Das Ding ist, ich muss wirklich sagen, da findet das Rad nicht neu. Ich hatte mit der Runde, die wir da gespielt haben, Bock. Ich kann gerade überhaupt 0% einschätzen,
wie das Spiel sich in den nächsten Wochen verhalten wird. Das ist ein Ding, das wird wahrscheinlich auf jeden Fall noch mindestens einmal auf den Tisch kommen oder zweimal, weil es so regeleinfach ist, dass ich das nicht nochmal neu lernen muss. Und alle Spiele, die so einfach sind und auch schnell gezockt sind, vor allem zu zweit, die sind bei mir schneller auch öfter mal auf dem Tisch. Aber meine Angst ist, und das werde ich euch beim nächsten Mal dann berichten, wenn ich es nochmal gezockt habe, dass ich eventuell, egal wie, du hast ultra viele Karten da drin, ich habe aber das Gefühl, es ist scheißegal, was für eine Pflanze, und ich habe scheißegal was. Die eine Karte gibt halt 3 Sprösslinge und macht das andere, die andere gibt 4 Sprösslinge und macht dies. Ich habe das Gefühl, die nächsten Runden werden sich alle gleich zocken. Das kann ich jetzt noch nicht zu 100% sagen. Ich glaube aber nicht.
Ist Flavortext drauf?
Was heißt Flavor? Ja, das steht Information wie bei Flügelschlag, ein bisschen Information.
Ja, aber da musst du dir das Spiel halt dadurch generieren.
Ich habe das Gefühl, wie gesagt, Leute, erster Eindruck nagelt mich nicht fest, aber ich habe das Gefühl, dass egal, ob du 2, 4, 5 oder 8 Runden spielst, abgesehen davon, dass du vielleicht weißt, was ein bisschen mehr Punkte bringt, werden sich die Runden wahrscheinlich alle grob gleich zocken. Ich werde auf jeden Fall noch einmal eine Chance geben. Aus dem ersten Bauchgefühl war kein ewiger Keeper, aber wie gesagt, kann sich ändern. Und dann habe ich noch gespielt Encyclopedia. Und zwar habe ich mir das Ding eigentlich primär gesnackt, weil ihr habt es ja alle mitbekommen oder vielleicht auch nicht, weil ihr seid ja auch nicht alle, unsere Hörer sind ja nicht so krass im Thema wie wir. Holy Grail Games ist ja jetzt pleite gegangen und die schließen jetzt ihre Tore. Und da gab es dann jetzt irgendwie erst irgendwie so ein bisschen Hickhack, weil wohl, wie ich das verstanden habe, Encyclopedia und auch Rallyman Dirt in den Warenhäusern festgehalten wurden, die jetzt eigentlich zur Kickstarter-Auslieferung standen und die viele Leute gar nicht wussten, was ist mit meinem Pledge, passiert ist irgendwas, kriege ich das Game überhaupt noch, weil, I don't know, wie gesagt, Leute Laien wissen, ich glaube, da ging es irgendwie um Insolvenz, bla bla bla, und das muss erstmal alles geprüft werden, was jetzt mit den Sachen gemacht wird. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, ich habe keine Informationen, wie das ausgeht und was da passiert ist und ob die ganzen Leute ihre Pledges bekommen haben. Aber Fakt ist, die Retailer wurden teilweise beliefert, haben Sachen bekommen. Und so war es dann auch, dass der Wolpertinger auf jeden Fall Encyclopedia bekommen hat. Und ich dachte mir, ey, das sieht cool aus. Es ist ein Dice-Placer, Euro-Game, Worker-Placement mit Würfeln. Und je nachdem, wo ihr eure Würfel placet, könnt ihr Dinge machen. Und ich hatte die Sachen, die ich gelesen habe und auch sowohl Community-mäßig als auch bei anderen Influencern oder Content-Creatern hat das Spiel echt guten Eindruck gemacht. Dann dachte ich mir, komm, ich probiere es auf jeden Fall aus. Und ich muss sagen, ja, Encyclopedia, wir sind irgendwie so ein Forschungsteam und ich glaube, es geht um irgendein Museum oder bla. Wir wollen alle irgendwie Tiere erforschen und möglichst facettenreich wollen wir Tiere sammeln, verschiedene Sachen forschen und dann quasi veröffentlichen danach. Im Endeffekt ist es einfach nur ein Set-Collection-Game. Also ihr versucht grob, es gibt ja alle Kontinente und die sind halt farblich unterschiedlich und dann quasi gibt es von jedem Kontinent gewisse Tiere. Und ihr versucht eigentlich hauptsächlich grob gesehen von denselben Kontinenten die Tiere zu bekommen. Dann haben aber die Tiere aber auch noch so Merkmale, wie, keine Ahnung, ob die es feucht mögen, trocken, was auch immer, ob die Pflanzenfresser sind, Fleischfresser und, so verschiedene Attribute. Und das heißt, wenn ihr quasi Tiere von einem Kontinent sammelt, versucht ihr auch noch am besten Tiere zu sammeln, die nicht nur sich den Kontinent teilen, sondern auch die gleichen Attribute. Denn wenn ihr quasi Tiere untersucht, dann sucht ihr euch immer ein Primärtier aus und verteilt da Cubes drauf. Und hinterher, wenn ihr eure Forschung veröffentlicht in einem anderen Zug, dann dürft ihr quasi das Tier, ihr sucht euch dann ein Tier aus, von dem ihr quasi eure Forschung veröffentlicht. Und dann dürft ihr auch von allen anderen Tieren, die dieselben Attribute teilen, auch die Cubes quasi veröffentlichen. Also, ne, dann, ihr könnt dann so quasi ein bisschen so eine Combo aufbauen, indem ihr erst viel reinpumpt und dann alles veröffentlicht. Aber ey, es hat sich komplett langweilig gezockt. Also I don't know, ob ich irgendwas misse. Das Würfelplacen, ihr habt da irgendwie die 4, 5, 6 Hauptaktionen. Das fühlt sich irgendwie alles ist irgendwie, ja, da könnt ihr ein paar irgendwie für neue Forscher einstellen. Da könnt ihr euch die Tiere snacken, da könnt ihr den Kram veröffentlichen. Keine Ahnung. Also ich muss sagen, es ist komplett durchgefallen bei mir, komplett. Dass ich irgendwie gesagt habe, was wird bei mir auf den Faust ziehen. Und ich jetzt auch gar nicht so weiß, ich so, ey, bin ich jetzt gerade der Idiot? Oder was ist denn mit los, dass die Leute alle so krass positiv gerade darüber reden? Es ist komplette Durchschnittskost. Es zockt sich 0% besonders. Es ist, I don't know. Ey, ich sehe mich nie wieder das nochmal spielen.
Interessant, dass der Stefan hat am Dienstag alleine ein bisschen wieder Reacted gestreamt. Und da hast du doch auch vom Hunter, irgendwie, der Hunter hat auch irgendwie gesagt, er macht jetzt demnächst ein neues Format für seine Patreons oder sowas, ne?
Ich glaube, also wenn mich nicht alles täuscht, hat er gesagt, ich mache ein neues Format für meine Patreons und da mache ich quasi wie, also Patreon-exklusives Format, Paywall sozusagen für alle freiwilligen Unterstützer, macht er wohl ein Kickstarter-Format, wo er sich Kickstarter anguckt und die dann bespricht und dazu dann seine ungeschminkte Meinung abgibt. Mhm. So, da kam dann irgendwie so ein bisschen die Frage auch auf bei den Leuten, krass, wieso ungeschminkte Wahrheit oder Meinung
er über... Er hat ja sogar selber gesagt, die anderen Content-Creator, die ja für den Kickstarter werben, sind ja alle immer sehr euphorisch und er macht es jetzt halt in dem Fall ungeschminkt.
Und er hat auch gesagt, es gibt ja quasi niemanden, der, es würde quasi niemanden geben, der seine ehrliche Meinung zu Games sagen würde. Also, also so, ja, nein, nee, so kannst du es nicht, so kannst du es nicht genau nennen, aber es, ganz, das aber gibt's ja so nicht, oder es ist nicht so oft, gibt's nicht so oft oder nicht so üblich. Ich glaube, er hat, also es gibt's halt eben nicht, hat er gesagt. Also, hat er vielleicht in dem Moment nicht an uns gedacht, so, ist ja auch kein Problem. Und dann kam halt die Frage auf so, ja, wie ist das, wenn du so Videos dann irgendwie machst über Spiele und dann hast du ein Format, wo du über Sachen redest, wo du dann deine Meinung dann zu abgibst, die dann gegebenenfalls anders ausfallen würde. Ich fand das sogar total unproblematisch, weil erstmal der Johannes ja auch ein Geschäftsmann ist, so, der muss ja auch überlegen, wie will er sein Geschäftsmodell aufstellen, wenn er für seine Patreons dazu jetzt zur Belohnung ein eigenes Format machen möchte oder für seine Kanalmitglieder. Das macht er ja auch schon länger. Da gibt es verschiedene Sachen, die er da immer macht mit Abstimmung und so. Ich weiß das alles nicht so genau, aber gibt es ja auf jeden Fall schon. Das wäre jetzt einfach nur ein weiteres Format. Und wenn man mal Hunter und Kron anguckt, da ist ja auch nie Hunter & Kron, Verzeihung, Hunter & Friends anschaut, da ist ja auch nicht so oft irgendwie Kickstarter-Zeug oder so, oder dass er sich in der Regel was anguckt. Das heißt, es ist ein komplett neues Format, was er den Leuten da einfach anbietet. Und ich finde das vollkommen, vollkommen okay, wenn er
sich das anfangen lässt. Ich wollte nur darauf hinweisen, weil der Chris gerade gesagt hat, was haben denn die ganzen anderen Content-Creator an dem Spiel so gefunden? Ich glaube einfach, dass die anderen Content-Creator vielleicht ja auch dann wieder, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie bestückt und bezahlt oder irgendwie was wurden, sondern dass die halt vorsichtig sind mit ihren Aussagen und lieber neutraler drüber reden, anstatt dass sie sagen,
aber die kostenlose Games bekommen.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich will denen jetzt nichts
unterstellen. Ja gut, aber guck mal, so, wir
sind ja auch Spielegeschmäcker.
Theoretisch sind wir ja eigentlich auch in der Situation. Wir bewerten ja auch Spiele, wir haben ja auch unsere Werbepartner und wir haben auch unsere Sponsoren und keine Ahnung, es kommen Leute zu mir, die gerne ihr Produkt halt eben mit der Reichweite vom Boardgame-Digger YouTube-Kanal promotet haben wollen. Das ist natürlich auch ein Findungsprozess, wo man sich mal überlegen muss, so, was willst du halt eben zeigen, was willst du halt eben nicht zeigen, was findest du gut, was findest du irgendwie nicht gut. Ich umschiffe das, oder wir umschiffen das ja auch einfach sehr oft, indem wir die Leute gerne dazu einladen, das Produkt einfach selber zu präsentieren. Ich begleite das dann ja quasi einfach immer so mit einem Interview einfach, in dem man dann nachher ein nettes Video hat, so. Aber wir stellen quasi die Reichweite zur Verfügung und den Unterhaltungswert, sage ich jetzt mal, dass die Leute, nehmen die Leute quasi an die Hand. Aber wie sie ihr Produkt dann letztlich selber in dem Video präsentieren, so, und wie das dann ankommt, das liegt dann bei denen in der eigenen Hand. Weil ich finde es immer total schwierig. Die Leute kommen zu mir und sagen, Digga, ich habe ein geiles Game, willst du das mal zeigen? Dann sage ich, ey Digga, willst du nicht zu mir kommen und das einfach selber zeigen? Weil du bist doch der Typ, du weißt, was damit abgeht. Ich kann das wieder einfach nur anhand, das sieht schön aus, tralala, ich weiß nicht, was mit dem Game abgegangen ist. Ich weiß nicht, wer du bist und irgendwie ist es immer cooler, wenn man nochmal was dahinter zu sehen, weil dieses Game-Abgeschrubbe, indem wir so, ey, es gibt was Neues, Mechanik so und so, Thema so und so, bestimmt super geil, ist für mich persönlich auch immer zu wenig Informationen, wenn ich in einem Video oder danach suche, einen Kaufentschluss irgendwie für irgendwas quasi zu fällen. Und da ist auch einfach so, manche Sachen habe ich, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon unterstützt. Einfach weil, nicht weil ich das Produkt so geil fand, weil ich die Leute so nice fand und weil ich den Spirit von denen so geil fand. Und dann gibt's Leute, die haben dann einfach ihren Job komplett an den Nagel gehängt und bringen jetzt ihr erstes Kartengame raus und haben im Vorfeld schon so ultra viel Kohle reingebuttert. Alleine sowas finde ich dann unterstützenswert, weil ich Persönlichkeiten auch einfach total spannend finde. Deswegen, ich glaube, man hat jetzt nicht so den mega Mehrwert, wenn das als Außenstehender, der jetzt kein Hunter und Kron Sub ist, dass er diese Videos nicht sehen kann. eine super Alternative ist, weil auch beim Hunter ist es auch nur eine Meinung, Digga, eine Meinung. Meine Meinung ist genauso viel wert wie, na okay, unsere Meinung ist schon mehr wert als die Leute, von denen ihr zuhört, aber bei anderen Podcasts ist es auch nur eine Meinung, die genauso viel zählt wie eure Meinung, und so ist es beim Johannes auch. Deswegen finde ich es ein super Angebot für alle Leute, die da eh drin sind, dass sie noch eine kleine Extra-Belohnung irgendwie bekommen, finde ich auf jeden Fall immer spannend, ja. Und bei uns gibt es immer einfach so die ungefilterte Wahrheit. Und ihr könnt dann ja beim Top.
Es ist ja keine Wahrheit. Es ist ja auch nur eine subjektive Meinung.
Ich weiß nicht, aber noch, ich möchte noch.
Es ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, wo die Skala oft nur entweder aus 1 oder aus 10 besteht. Dazwischen existiert eigentlich gar nichts.
An der Stelle mal vielleicht, wir haben lange kein Shoutout mehr gemacht, so den besten Kickstarter-Übersicht oder so weiter, den unterhaltsamsten, informativsten Meeple und Piece. Lustigsten finden wir natürlich hier bei uns bei Meeple-Porn, wenn wir unser Top-Flop-Underdog-Kickstarter-Format machen und uns Sachen reinziehen. Aber wenn ihr eins wissen wollt, wo sich jemand mal ein bisschen Zeit nimmt, in Ruhe sich ein paar Sachen anzugucken und mit logischem Sachverstand halt eben, ohne durcheinander zu quatschen, da drüber guckt, so, dann kann ich euch allen nur empfehlen, das kostet euch keinen Cent. Und wenn ihr Sonntag morgens einfach beim Frühstück beim Twitch dem Meeple Pete einfach mal folgt und da mal einschaltet, weil der guckt sich in Ruhe auch mal Schmutzprojekte an, wo wir uns keine Zeit für nehmen, kleine Guffelsachen, mal lustige Sachen, und geht aber auch mit dem nötigen Ernst an andere Projekte halt eben ran. Immer sonntags, vormittags, ja. Meeple Pete auf twitch.tv, einfach mal rein joinen. Wenn
und euch er geht auf Fragen ein und ihr
gestaltet das Programm. Ich bin sogar ins Fitnessstudio gegangen, hab mir dann, glaube ich, knapp irgendwie über eine Stunde live reingezogen, wie er da über auf dem Stepper quasi, wie er über Dings geredet hat, Elder Scrolls. Also ja, lohnt sich so.
Ja, da könnt ihr dann auch nochmal was aus Hunter und Friends Region sozusagen euch noch auf einem anderen Wege nochmal reinsnippen, eine coole Meinung und so auf jeden
Fall. Wollen wir noch weiter über Games reden vom Digga-Wochen, die wir gezockt haben?
Darf ich erstmal was sagen? Ich habe lange nichts mehr gesagt. Ich habe zwar gerade was gesagt, aber ich habe lange nichts
mehr gesagt. Ich habe zwar gerade was gesagt, aber ich habe lange nichts mehr gesagt.
Stefan, was hast du gezockt?
Erstmal da würde ich kurz jetzt einmal überspringen, da komme ich sofort danach zu. Ich möchte eine kleine Anekdote noch einmal erzählen. Wie man mittlerweile belästigt wird. Am Anfang der Folge haben wir erzählt, wie der Odaion losgezogen ist und von seinem Hartz IV dann auf euch noch die Dinger da gekauft hat, eure Heats und euch
zugeschickt hat. Er sagt das, ich habe gerade noch im Chat geschrieben und geschrien, ich bin nicht arbeitslos, sonst denken die Leute das wirklich noch. Der mag das nicht, wenn wir Scherze mit ihm machen. Er ist der empfindliche Boss.
Ja, aber er ist doch beim Schwarzfahren noch erwischt worden. Wenn er arbeiten würde, dann könnte er doch wohl für 2,80 Euro dieses Kurzstreckenticket sich gönnen.
Alter. Er ist ein Ehrenmann, Alter. Jetzt hat er die Schnauze.
Auf jeden Fall, Ehre hat auf jeden Fall die Sachen dran gesnippelt. Aber ich habe ja natürlich auch so kleine Ehrenleute, die noch unterwegs sind und mich dann belästigen. Und wenn ich dann auf einmal einen Anruf in Abwesenheit habe, wenn er jetzt gerade nach Hause kommt, ich habe schon gedacht, die Katze hat Lichtschalter in der Küche angemacht. oder hier ist schon einer reingeklettert oder was hier. Oder was.
Du bist über den Herd gelaufen. Brennt jetzt, das ist das Licht.
Und auf jeden Fall anrufen, Abwesenheit von Dominik, mir nichts bei gedacht. Irgendwann, ich dachte, meldet sich nochmal, steht im Brave New World in Köln und sagt, hier Apothekerpreise, alles drum und dran, aber voll viele Games, ich war noch nie hier, ultra viel Zeug, will mir irgendwas snacken, soll ich irgendwas mitbringen? Ich so, ja, nee, eigentlich nicht. Und dann fiel mir halt eben noch ein, dass wir letzte Woche ja über Black Hole Buccaneers gesprochen hatten, was am Digga-Wochenende ja ziemlich nice gewesen ist, wie die Leute es nicht mitbekommen haben, dieses kurze Draft-Game, wo ein schwarzes Loch in der Mitte ist und jeder sucht immer verdeckt eine Karte, dann wird aufgedeckt, die Sachen haben Punkte und die haben halt eben bestimmtes Gewicht und du versuchst dann punktemäßig und gewichtemäßig das so auszutarieren, dass du die Runde gewinnst, bevor du in dieses schwarze Loch gesaugt wirst und bisschen zockig und so, ich push your luck und so, und ich habe es halt eben sehr gerne gemocht, hat Dominik mir auf jeden Fall für ein 12-1 geschossen, das heißt, ich habe mir jetzt mal wieder ein Game geholt. Liegt zwar noch in Hilden, aber grundsätzlich habe ich mir mal wieder ein Game geholt und für 12 cool. Euro auf jeden Fall nicht zu viel von Pegasus das Ding. Aber ich habe auch was gespielt. Ich habe wirklich jetzt mal Frostpunk aufgebaut, letztes Wochenende. Ich habe angefangen, das zu spielen, dann mussten wir aber aufhören, weil Stream war. Letzte Woche Donnerstag, vor 7 Tagen habe ich es aufgebaut, steht da hinten immer noch. Und dann stand es ein paar Tage, dann haben wir es heute endlich weitergezockt und dann haben wir verloren und dann haben wir nochmal neu angefangen jetzt. Und man soll bei solchen Games ja nicht sagen, dass es gut läuft, aber wir sind jetzt in der zweiten, dritten Runde irgendwie, aber es sieht eigentlich schon mal besser aus als beim ersten Mal. So, man lernt auf jeden Fall dazu. Zum Thema brauche ich auf jeden Fall nichts mehr zu sagen. Es hat ja ein verhältnismäßig dickes Regelheft. Ich muss sagen, das Regelheft, wenn du ein kluger Mensch bist, halt eben so und auf dem gleichen IQ unterwegs bist, wie der Benjamin Schönheit, der dir die Regel erstellt hat, dann flohst du so durch die Regel durch und weißt danach alles. Und es gibt hier eine Übersichtskarte, die halte ich hier gerade in die Kamera, da steht im Endeffekt alles drauf. Für ein paar Sachen müsst ihr aus den Regeln was extra wissen, wie was gemacht wird, so. Ich hatte ja die Befürchtung, dass dieses Spiel, oh mein Gott, Alter, so lange dauert, auch wenn es zu, wenn man es zu viert zockt oder irgendwas. Wir haben es jetzt nur zu zweit gezockt, so. Aber ich hatte Befürchtung, dass es dann zu lange dauert, Downtime. Wir hatten es ja mal auf dem Tabletop-Simulator mit Benjamin zusammen mal gespielt, in, als damals noch nicht raus war. Und da war das ja alles so fiddly mit den Markern einstellen und gucken und alle sind da mit der Maus unterwegs. Das hat schon echt lange gedauert. Ich finde, das dauert überhaupt nicht lange. Also man kann es wirklich spritzig sich durch das Szenario zocken. Wenn du komplett durch sein willst, wirst du mit Sicherheit trotzdem deine 3-3,5 Stunden brauchen, was bei dem Game aber auch vollkommen okay ist. Aber es ist original smooth as Robinson Crusoe. Ich sag's euch so, wie es ist. Ihr nehmt euch diese scheiß Karte, Erwachenphase, da wird der Rundenanzeiger stumpf weitergeschoben. Dann kommt früher Morgenphase, ihr zieht eine Karte, dann werden da kleine Entscheidungen. Dann wird der Generator in Betrieb genommen, eventuell gibt's einen Störfall. Dann wird eine Wetterkarte aufgedeckt. Dann darf man einen Berater benutzen. Jeder Spieler hat einen Berater, so. Dann kommt stumpf Aktionsphase, wo man die Arbeiter muss, wo man sich dann halt eben absprechen muss, die Arbeiter einzusetzen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, Alter, man hat am Anfang 5, 8, 10 Arbeiter. Eigentlich kannst du nur 8 haben. Wenn du die Kinder, die Sklave, die Kinderarbeit direkt einführst, kannst du die Kinder direkt zum Sammeln schicken, hast du 10 Arbeiter. Ob du dich jetzt zu zweit entschließt, Arbeiter einzusetzen, um irgendwas zu machen, oder ob du dich zu viert irgendwie besprichst mit einer Taktik, wie was halt irgendwie macht, spielt keine Rolle. Im Endeffekt kannst du das ganze Ding auch solo peitschen, also im Grunde genommen perfektes Solo-Game auch, mit ein bisschen mehr Anspruch, aber es macht halt irgendwie schon mehr Spaß, diese Sachen da zu besprechen, welche Effekte ausgelöst werden und wie wir verfahren und welche Gesetze wir erlassen, so, dann kommt einfach ein bisschen mehr Stimmung auf, als würde man es alleine zocken. Aber super simpel, Digga. Man setzt dann seine Arbeiter ein, macht die ganzen Sachen, baut ein bisschen, schnippt ein bisschen schneefrei, deckt neue Teils auf, baut Gebäude, stellt sich auf Gebäude, aktiviert die, löst die Effekte aus. Danach ziehst du Dämmerungskarte, dann werden die Leute gefüttert, dann müssen die alle pennen gehen und dann geht's wieder von neuem los, Alter. Super smooth and easy game, wo ich jedem nur empfehlen kann, der das hat, das mal auf den Tisch zu bringen, um das mal anzugucken. Mir kommt's sehr schwer vor, das ist ja aber auch beim Startszenario von Robinson Crusoe so, auch bei diesem Game keine Überraschung, auch das erste Szenario beim Computerspiel ist auch echt übel schwer, dass du da bis zum Sturm erstmal überlebst und alles draufbringst, ist ein bisschen Try and Error, nehme ich mal an, ist es auch ein bisschen luckbasiert, je nachdem wie du Anfang der Aufbau ist, welche Teile du gezogen hast, hast du viel Kohle, hast du wenig Kohle, hast du Bäume, hast du wenig Holz, dann musst du schon gucken, hast du viele Dampfkerne, dann musst du danach dann ein bisschen deine Taktik ausrichten. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Varianz bei den Gebäuden gewünscht. Sind schon viele drin, aber man hat halt irgendwie immer doch diese verhältnismäßig guffelige Startauslage mit seinen 9 Dingern drauf oder was. Oder 12 oder 8 Dinger und dann noch seine
Häuser. Die Frage ist, kommen dann keine mehr
Gebäude? Doch, darüber Gesetze und so kommen dann noch ein paar Spezialgebäude noch rein, die man bauen kann. Aber dann halt sind halt auch nicht immer alle dann dabei oder nach so. Also ein bisschen.
Wie ist es denn digital? Ist es da genauso? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Ja, doch schon. Ja, das ist halt schon. Aber trotzdem irgendwie beim Gefühl, so hast du, wenn du zweimal gebaut hast, einmal bauen ist halt eben 3 Bauaktionen, hast du mit zweimal bauen 6 Sachen gebaut, so, und dann, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir noch ein, bauen wir noch ein Zelt, bauen wir noch eine Hütte, wollen wir noch ein Sägewerk bauen, weil du recht gefühlt schnell alles einmal zumindest gebaut hast, so, und dann anfängst halt eben die Sachen mehrmals dann irgendwie zu bauen. Ja, an allen Ecken und Enden kann man verlieren. Du musst überall halt eben gucken, dass da nichts anbrennt. Es gibt nur die Möglichkeit, das Szenario durchzuspielen und zu gewinnen. Aber ansonsten gibt es 5 verschiedene Möglichkeiten, das Game zu verlieren, die du alle überall skalieren darfst. Es dürfen nicht zu viele Leute abnippeln. Es muss sie in eine Schneegrube am besten verscharren. Das schlägt dann wieder aufs Gemüt der Leute. Wenn dir Kinder abnippeln, Digga, Alter, ist übelst Krise, Junge. Dann jedes Mal, wenn einer stirbt, kriegst du wieder noch extra Bestrafung. Aber macht Bock, also ehrlich, so, also ich als großer Robinson Crusoe und mir hat es auf jeden Fall echt Bock gemacht, halt eben so.
Ultra geil.
Dementsprechend.
Geil, auf den Tisch zu bringen, finde ich.
Ja, geht, also ich weiß gar nicht, ich habe da, glaube ich, nur die normale.
Ich find's auch nicht mit mehr als 2
Personen. Hast du da so Sortierdinger auch, so Sortiertrays? Hast du so ein Deluxe-Ding?
Nee. Aber guck mal, ich fühle es auch nicht mit mehr als 2 Personen, sage ich dir. Das ist für mich ein reines 2-Personen-Spiel, Alter. Weil jede Person mehr dauert nur länger, aber wird nicht mehr Spielspaß.
Naja, es dauert ja nicht länger, weil alle ja das Gleiche machen. Einer schiebt überall die Marker und liest das Ding durch, dann wird es kurz besprochen so und dann werden diese 10 Arbeiter eingesetzt. Da gibt es ja auch nicht unendlich Möglichkeiten. Ja, aber da gibt es ja nicht unendlich Möglichkeiten, wenn kein Holz da ist, Digga, dann wird keiner am Tisch sagen, ey, lass mal diese Runde kein Holz sammeln, dann ist schon mal klar, 2 Arbeiter sind schon mal weg, wir brauchen Holz. So, dann bauen wir einmal, haben wir
keins mehr. Kommt natürlich drauf an, könnte natürlich auch interessant sein, so führt dann irgendwie, weil dann nochmal ganz andere Diskussionen entstehen. Stehen, ja, oder?
Pass auf, du musst aber so sehen, Daniel, das ist eigentlich, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ist es eigentlich ein Solo-Spiel und es zockt sich sehr gut zu zweit, aber alles darüber hinaus finde ich Bullshit. Also geht, funktioniert natürlich, aber einwandfrei, ich fühle es aber persönlich null. Es ist ein Solo-Play, was gut zu zweit ist.
Ja, im Chat steht gerade auch Alpha-Player-Problem, also...
Okay. Ist ja theoretisch immer bei
solchen Games. Grundsätzlich immer. Da muss man sich ja einfach mal zurücknehmen und auch mal andere Taktiken zulassen, auch wenn man meint, man hätte das alles durchschaut und jemand anders kommt, dann, okay, dann probieren wir es mal so aus, Alter. Warum nicht? Alter,
ja, bei Robinson kannst du den anderen auch permanent erzählen, was sie machen sollen, ne? Dann hast du da so.
Ja.
So.
Ja, von daher drauf geschissen.
Also nicht ein Killdoor spielen, sonst ist er beleidigt, cool, wenn ihr nicht das
macht. Nee, der macht direkt Tableflip.
Ich habe auch die Miniature Deluxe Pre-Shaded Wash Edition. Aber ich sag ehrlich, Digga, brauchst du auch überhaupt nicht. Alter. Ich habe diese Plättchen da drauf zu legen für die Gebäude, reicht vollkommen. Für die Übersicht ganz nice, das so zu machen. Ich habe meine Miniaturen gar nicht ausgepackt, um die da drauf zu stellen. Also das ist auf jeden Fall allerübelster Quatsch. Jeder, der es zocken will, der ist auf jeden Fall einfach, soll sich einfach ganz stumpf nur das Grundgame holen. Und das war's, Alter. Genug drin, um 1000 Mal zu failen und es nochmal 1000 Mal neu zu versuchen.
Okay. Dann baller ich mal kurz einen weiter. Einen mache ich ganz kurz und dann baller ich den bisschen längeren, aber der wird auch nicht lang. Ich habe hier dieses Bloodborne-Kartenspiel gezockt in einer größeren Runde. Wir waren, glaube ich, zu 5. oder zu 6. Wie zu viel geht's denn eigentlich? Ich glaube, es war auf jeden Fall eine größere Runde. Ist ja so ein, ja, ist halt von dem Videogame und es ist irgendwie so eine Art Boss-Battler-Kartengame. Es wird, jede Runde wird irgendwie ein Boss aufgedeckt, der hat dann gewisse, ich nenne sie jetzt mal Blutmarker, ich weiß nicht mehr, wie sie im Spiel hießen, also auf jeden Fall hat er Lebenspunkte.
Blood Echoes.
Und wir fangen halt alle
an. Um es einfach zu halten, Alter. Blood Echoes,
ja. Und wir haben halt, jeder hat halt so seine Starthand mit Karten, mit verschiedenen Waffen und diese Waffen kann man halt in verschiedenen Reihenfolgen abfeuern, weil, ja, wenn du zum Beispiel die Pistole spielst, dann schießt du immer als erstes und der Typ mit dem Hammer, der macht halt übelst viel Schaden oder mit der großen Axt oder so macht halt übelst viel Schaden, aber ist halt in der Reihenfolge halt erst nach den Fernkampfwaffen und so weiter und so fort und so ballert man halt die ganze Zeit Bosse durch, die halt immer wieder neu aufgedeckt werden und versucht halt diese Blutmarker zu sammeln oder Blood Echoes zu sammeln und die dann irgendwann mal über eine Deck-Auffrisch-Aktion wiederum wieder zu safen. Also das heißt, die sind erstmal sind sie so in so einem Pool drin, der noch angreifbar ist, wo du sie noch verlieren kannst, weil wenn du stirbst, dann verlierst du sie halt. Und wenn du halt wieder dich sozusagen wieder reorganisierst, dann kannst du die halt verschieben und hast dann halt dadurch deine Siegpunkte gesichert. So, fand ich ganz nett. Kann man zocken, wenn man irgendwie Bock hat auf die Franchise. Ich denke, das ist was für Leute, die halt so ein bisschen Gelegenheitsspieler sind, einfach sagen, komm, lass mal was Nettes spielen. Kann man in einer größeren Runde zocken. Und fand ich, auch wenn es jetzt kein Spiel ist, was ich jetzt per se an irgendeinen Brettspieler empfehlen würde, aber einer, der Bock hat auf das Franchise und einfach was ganz Simples haben möchte, hat mit dem Ding bestimmt Spaß. Ich fand auch diese Blood Echoes und so weiter, hatten ein cooles Material. Hat so ein bisschen erinnert an diese Miniaturen, wenn ihr sie kennt, oder diese Figuren von wie hieß das nochmal hier? Game of Thrones Second Edition, da hattest du doch auch diese komischen marmorierten Schiffe und so weiter. So in die Richtung gehen diese Blood Echoes. Fand ich cool, also die sahen cool aus. Ansonsten, wenn ihr es kauft, könnt ihr es auch ausschlachten, alle Karten wegschmeißen und einfach nur die Blood Echoes irgendwo anders benutzen. Fand ich cool. saß immer ein Raffi da und der Raffi, falls ihr ihn nicht kennt, der gehört mit Boris zusammen in die
der Salatkönig.
In meiner Ossi-Gruppe. Sind eigentlich keine Ossis, aber ich nenne sie halt die Ossis. Raffi hat mir halt so ein Game gepitcht. Wir standen gerade irgendwie draußen oder so und hat halt gesagt, ey, ich habe so ein Game dabei.
Ist das nicht kulturelle Aneignung, wenn du sagst, dass es Ossis sind,
Sergio? Ja, ihr sagt auch mal, dass ich Türke bin.
Das stimmt. Aber das ist ja auch die Wahrheit. Verstehst du?
Ich wollte einfach diese peinliche Stille kurz da halten.
Okay, alles klar.
Und er hat mir halt so ein Game gepitcht, hat halt gesagt, ich habe da so ein Game dabei, spielst so im Cyberpunk-Universum und du bist dann halt so unterwegs auf den Straßen, tust halt deinen Typen ein bisschen aufbauen und gehst dann halt auf Missionen. Und wenn ich auf dem Digga-Wochenende bin, dann denke ich mir mal so, komm, ich zock irgendwas mit, was ich so mir nicht kaufen würde und nicht zocken würde, so normalerweise. Und habe dann gedacht, komm, scheiß drauf, zocken wir einfach. Dann pack das aus und es war so ein richtiges Indie-Kickstarter-Game. Er hat zu mir gesagt, irgendwie 250 Backer oder sowas hat das Ding gehabt. Wurde gerade so gefundet. Dementsprechend waren natürlich auch dann die Materialien. Aber als das Ding ausgebreitet war auf dem Tisch, war es schon sehr ausufernd, weil die Leute haben dann alle geschaut, hä, was zockt ihr da, Alter? Noch nie gesehen, das Ding. Und ja, du bist halt, du hast halt dein Spielertableau, du bist sozusagen, jeder wählt sich erstmal einen Charakter aus, jeder Charakter hat eigentlich so ganz simple, leicht asymmetrische Attribute, keine Ahnung, der eine hat ein bisschen mehr Health, der andere hat schon von vornherein irgendeine Weste und so weiter und so fort. Und dann sammelst du dir halt Karten ein, also du kaufst die Karten auf dem Markt und ziehst dann in Missionen los. Und die Missionen sind dann immer aufgeteilt in so größere Tableaus. Auf den Tableaus hast du dann immer am Ende so eine Art Boss drauf oder halt einen Typen, den du irgendwie um die Ecke bringen musst, weil du bist ja im Cyberpunk-Universum und musst halt irgendwie dein Geld verdienen als, ich würde es mal sagen, als nicht als Kopfgeldjäger, aber halt als einer, der halt eben dreckige Geschäfte macht und auf den Straßen halt irgendwie seine Kohle verdienen will. Und ja, und dann läufst du da halt los auf diesen Track und versuchst halt diesen Typen zu killen und das läuft halt komplett über den Würfel. Also wenn du nicht die Attribute hast, die dich free durch die Mission begleiten oder durchführen und du kommst irgendwo an und dann heißt es, okay, du schaffst das nicht, was du schaffen solltest, dann musst du halt Würfel würfeln. Und dann ist es halt natürlich ein Luckfest. Das heißt, du würfelst einfach deine Würfel und guckst, ob du es bestanden hast oder nicht. Und dann geht's wieder los und du hast wieder so eine Art Deckbuilding-Phase und kaufst wieder Sachen. Baust dann an deinen Typen irgendwelche kybernetischen Armteile drauf, tust deine Brust aufpeppen mit irgendwelchen Metallschienen und so weiter und so fort. Thematisch gesehen fand ich es ganz cool. Ich bin mit dem Cyberpunk-Universum null in Berührung gekommen. Ich habe auch das Videospiel nicht gespielt und ich fand Nightlancer, so heißt das Spiel, war ganz nett, aber es ging mir viel zu lange.
Digga, also,
wir saßen dann, also ich glaube, ich will nicht lügen. Ich glaube, nach 3 Stunden wollte der Boris, glaube ich, eine rauchen und wir sind dann rausgegangen und dann standen wir da und dann habe ich noch zum Raffi gemeint, so, es ist echt nett. Also es ist halt so ein kleines Indie-Ding, sieht man nicht oft.
Ist halt ja, dann wäre es ja cool, wenn es so in einer Stunde weggezockt ist oder anderthalb, sagen wir mal.
Und dann hat er selber zugegeben, hat gesagt, es hätte eigentlich auch 1-2 Runden kürzer sein können. Wenn ihr wollt, können wir es jetzt künstlich abkürzen. Ich habe gesagt, nein, Digga, wir machen hier nichts künstlich abkürzen. Wir ziehen das jetzt durch bis zum Schluss und dann gucken wir, wer gewonnen hat. Scheiß drauf so. Aber war halt eine coole Runde wieder. Und Boris, der Dominik war dabei, Raffi war dabei und wir haben nicht so viel weggezockt. Hat Spaß gemacht, aber ich würde es nie wieder zocken. So ein also Ding ist das.
Schmutz.
Das war Nightlancer.
Was hast du noch gezockt, Daniel?
Unfinished Business habe ich noch gezockt.
Kommen wir gleich kurz noch.
Zwei Runden. Und ich habe noch eine Runde Frischfisch gespielt.
Oh Mann, ich wollte unbedingt Frischfisch spielen. Und habe das ganze Wochenende nicht geschafft, Alter. Wie war das, Alter? Ist es so geil, wie alle sagen? Alle sind ja so gehuckt davon, Alter.
Ja, es war cool, hat Bock gemacht. Ich habe eigentlich eher mit ja, jetzt nicht Schmutz gerechnet, aber es hat mich jetzt irgendwie so thematisch null gehuckt irgendwie und optisch schon gar nicht. Aber ich habe gedacht, okay, die Jungs haben aber auch gesagt, oh, jawohl, super Ding und lass mal zocken. Und es hat aber tatsächlich am Ende wirklich Spaß gemacht. Ist halt ein Beatspiel, wo wir als Marktschreier versuchen, unsere besten, die besten Plätze auf dem Markt uns zu sichern, damit der Weg zu unserem Lieferwagen am kürzesten ist, sodass wir unsere frische Ware immer möglichst schnell zu den Verkaufsständen bekommen. Und dazu gibt's halt so Teils, wo so Wege drauf sind. Dann können wir unsere Marker da drauf platzieren und dieses Feld für uns beanspruchen. Und dann zieht man, also entweder wir platzieren so einen Marker, um das Feld zu reservieren, oder wir ziehen ein Plättchen aus dem Beutel. Und das können dann entweder Flohmarktstände sein. Die müssen wir dann irgendwo platzieren, wo wir selber schon Marker hingelegt haben. Die blockieren aber letztendlich nur Wege. Also oder es wird ein Verkaufsstand gezogen und um diesen Verkaufsstand kann dann geboten werden. Also jeder, der noch nicht so einen Verkaufsstand hat, muss dann dafür bieten. Kann 0 bis irgendwas sein. Ich glaube, man hat 15 Geld am Anfang. Das muss man sich ein bisschen einteilen.
Der typische Brettspieler, 15 Geld.
Ja, 15 Geld, Gold. Und man kann natürlich direkt beim ersten Stand richtig rausschroten, wenn man der Meinung ist, man hat da einen guten Platz. Dann wird es aber hinten raus ein bisschen schwierig, weil man dann natürlich, es gibt so von jedem Standtyp gibt es ein Plättchen, das offen ausliegt, und wenn man bis zum Ende halt, kann man sich das Ding noch nehmen und muss es dann halt irgendwo platzieren. Das sind aber meistens dann eher schlechtere Positionen, und dann guckt man bei jedem Spieler, wie weit habe ich denn jetzt meine Stände wie weit sind denn meine Lieferwege sozusagen? Und da ist es natürlich dann am besten, wenn man möglichst kurze Wege hat. Und ja, aber wie gesagt, also entgegen der Anfangsmeinung muss ich das revidieren und muss sagen, hat auf jeden Fall echt Bock gemacht, die Partie. Ne, weil das ist natürlich, klar, du hast immer diesen Beat-Mechanismus und da wird ein bisschen geguckt und ein bisschen, man kann den Mitspielern auch richtig schön das Game so ein bisschen kaputt machen, sage ich jetzt mal, oder Steine in den Weg legen, indem man wenn man Gebiete für sich beansprucht hat und zieht dann halt so einen Flohmarktstand, kann man halt gucken, okay, wo platziere ich das Ding jetzt, um den anderen vielleicht die Wege zu ihren Ständen möglichst lang zu machen. Also man kann da auch richtig reinscheißen bei dem Game.
Es ist fies auf die Fresse.
Es kann richtig, richtig fies auf die Fresse sein, weil du hast dich in irgendeinem, also diese Teils, die sind in verschiedene Gebiete mit unterschiedlicher Größe platziert. Und wenn du Pech hast, hast du dich irgendwo platziert und dann kommt da irgendwie ein Flohmarktstand rein, dann kommen da noch Wegplättchen rein und dann fliegst du halt einfach raus aus diesem Gebiet und kannst dann da natürlich auch nichts mehr platzieren. Also das kann schon echt richtig fies sein und das macht es dann halt auch irgendwie cool. Also nettes Ding, würde ich jederzeit wieder mitzocken, kann was.
Ja. Also ich würde sagen, es ist kein Friedemann-Friese-Game mehr, sondern es ist inzwischen ein Marlon-Signature-Game. Es ist das Marlon-Signature-Game. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ich konnte es diese Woche nicht zocken. Ich habe es aber auf dem letzten oder vorletzten habe ich es gezockt.
Ich will es am nächsten auf jeden Fall jetzt mal spielen. Scheißegal.
Es bockt sich auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall zocken. Es ist halt sehr, sehr rar. Also man bekommt es echt so gut wie gar nicht. Ich würde aber jedem empfehlen, wenn er es sich kauft, er soll sich nicht die First Edition kaufen, weil die First Edition ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie verbuggt ist oder sowas, aber sie wird nicht so hoch gelobt wie die Second Edition, und die Second Edition ist...
Wobei es auch von der First Edition nur 300 Stück gegeben hat. Ich habe das mal nachgeguckt, also von der First Edition, also der First Print Run gab es 300 Stück auch nur. Krass. Also ich weiß nicht, ob das dann direkt die zweite, also ob der Nachdruck dann direkt schon geupdatet war oder ob es dann von irgendwie mehrere Reprints gegeben hat und dann wurde es auch geupdatet, weiß ich auf jeden Fall nicht.
Aber ich kann verstehen, dass das Ding nicht mehr auf dem Markt ist, weil letztendlich ist es ein sehr spezielles Game. Und es ist nichts für die Allgemeinheit. Es ist eher so ein Ding, es ist schon sehr auf die Fresse, sodass du dir denkst,
Ahnung. Aber es ist trotzdem auch super zugänglich, ne? Also die Regeln sind schnell erklärt, dann kannst du auch schon loszocken, aber es kann halt wirklich echt frustrierend sein. Das stimmt schon. Aber
Dann vielleicht ein Game, ich wurde gerade noch dran erinnert. Sorry, Daniel, wolltest du noch was sagen?
Nee, alles gut.
Okay, ich habe Tiefe Taschen endlich jetzt mal gespielt. Oh. Der Markus, Sergio hatte schon 1000 Mal drüber gesprochen, in Folge 17, 47, 73, 92, 112.
Es war eines meiner ersten Games in meiner Sammlung. Gehört zu den ersten Games wie Terra Mystica, La Cosa Nostra, Tiefe Taschen. Das waren so alles meine ersten Games, die ich in meiner Sammlung hatte.
Ja. Design von Fabian Zimmermann, netter Dude, mit dem wir im Laufe der Jahre auch schon mal so persönlich ein paar Mal getroffen haben und ein paar Mal mit denen irgendwie geschnackt haben. Das Tiefe Taschen gibt's ja, glaube ich, quasi gar nicht mehr. Nee. Er ist auch mit einer der größten Kritiker an unserem Spiel und an unserer Verfahrensweise bei der Herstellung. Und da muss man ehrlich mal sagen, das Game Tiefe Taschen ist halt eben komplett kopierte, also ist letztlich aus Junta diese Präsidentenphase einfach komplett rausgenommen. Ich bin mir sicher, er hat den Autor von Junta gefragt, dass er das einfach 1:1 so rausnehmen darf und das einfach mit ein bisschen anderen Illustration zu machen kann. Mich wundert es halt eben nur, dass so jemand quasi unser Game quasi ungeprüft quasi kritisiert, wo man sowas halt nachweis zocken kann. Ich muss dazu sagen, es hat Spaß gemacht, ist ein nice Game gewesen, ist ein rotzig dreckiges Game gewesen, was bei mir aber keinen nachhaltigen Eindruck. Guck mal, Leute, ich habe es jetzt schon vergessen. Ich habe es komplett vergessen, dass ich es überhaupt gespielt habe. Ich hätte es jetzt gar nicht irgendwie erzählt. Wir hatten dann eine nette Runde mit. Du hast halt verschiedene Charakterkarten, musst dir dann einen aussuchen, den du diese Runde halt irgendwie dann zocken willst oder eine Aktion, die du halt irgendwie machen willst.
Die Charaktere sind alle gleich.
Die sind halt eben alle gleich, da ist nichts Besonderes halt irgendwie dran. Du kannst ein bisschen Taktik machen, du musst halt immer so ein bisschen gucken, dass du den richtigen Charakter wählst, was die anderen irgendwie machen, die anderen so ein bisschen hinter den Kopf schauen, was die wohl machen. Das ist so ein bisschen, ich denke, du denkst, was ich denke, dass du denkst, halt, und deswegen spiele ich den halt Charakter so.
Es ist halt ein korruptes Präsi-Spiel, wo du als Präsident oder als Politiker musst halt Geld verteilen und musst halt den Leuten dementsprechend, wie du Bock drauf hast, musst du halt Geld verteilen und dir auch selber eventuell auch Geld einheimsen. Und das Spiel ist halt so gemacht, dass das irgendwann mal endet. Also das heißt, eine Endkarte drin, innerhalb von dem Stapel, irgendwo im dritten Viertel.
So,
im dritten Viertel oder was auch immer. Auf jeden Fall. Und das Coole aber dran ist, echt, ich weiß nicht, ob das auch bei Runter so ist, du hast dann noch diese Bedrohungsfiguren, wo du einen einfach bedrohen kannst, indem du deine Figur vorhin stellst und dadurch kann es sein, dass du ihm dann sozusagen eventuell was wegnimmst und so weiter. Ist schon sehr cool, das Game hat eine geile Tension so am Tisch, man ist die ganze Zeit, man vertraut niemandem, es ist die ganze Zeit Gespräche am Tisch, es ist sehr, 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 sehr interaktiv und hat halt auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Also ich finde es cool, es wird auch bei mir nicht ausziehen.
Ja, also ich habe noch eins hier auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ausziehen.
Sofort zuschlagen, Leute.
Also wer da Bock drauf hat, Leute, ich habe nur keinen Bock, was zu verschicken. Kauft es mir ab und kommt aufs Siegerwochenende und nimmt's.
Kommt aufs Siegerwochenende.
Okay. Ja,
ich habe gehört, wir spielen Obelisk weiter.
Lustigerweise, wir müssen uns heute eigentlich verhältnismäßig kurz halten, weil Chris und ich eine halbe Stunde bevor der Podcast anfing, haben wir uns quasi so ein, wie heißt das Game?
Warte, ich gucke irgendwas mit Obelisk. Es ist ein Koop-Deckbilder auf Steam, der heißt Across Obelisk. The Obelisk.
Ja, es ist quasi ein Deckbilder, wo man Helden hat und jeder hat ein Kartendeck und du musst dann gegen den Computer so schreddern, so Roguelike Dungeon Crawl, ein bisschen so über die Karte rennen, man kennt's halt eben. Aber kooperativ, was geht halt zu viert, da kann jeder halt einen Typen halt eben dann nehmen und sein Deck halt eben steuern. Macht auf jeden Fall ultra fets und deswegen gerade eben noch kurz, ja, 10 vor, lass mal rübergehen. Ist noch keiner da, lass noch mal eine Runde weiterzocken, lass mal weiterzocken halt eben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich möchte aber trotzdem zum Ende der Folge hier nochmal ein kurzes Update zu Unfinished Business geben. Da ist eigentlich gar nicht so viel, worüber wir euch updaten können. Wir haben jetzt, diese Woche gehen die Illustrations komplett zu Ende. Das heißt, wir haben für unser gesamtes Game, hat der Julie jetzt ein halbes Jahr gebraucht, das quasi alles zu illustrieren. Wir hatten mit Ludofakt halt eben gestern noch einen Call, um die letzten Sachen abzustimmen. Wir werden, weil der Markus wird dann noch ein paar Sachen jetzt nochmal einstellungsmäßig an den Druckdaten ändern, dafür werden wir das Wochenende noch brauchen. Nächste Woche geht die Bestellung für das Game und die Druckdaten gehen raus, dann werden die noch einmal gegengeprüft und und dann dauert die Produktion 8 Wochen ungefähr. So ein Ding wird das werden und dann werden die Leute schnell, so schnell es geht, werdet ihr alle eure Spiele halt eben bekommen. Es ist jetzt wirklich, wir sind in allerletzten Zügen. Das heißt, wir haben die letzte Woche nicht mehr dran gesessen und haben nicht mehr groß Anleitung durchgelesen. Also aus unserer Sicht ist da alles fehlerfrei. Das ist alles lektoriert worden. Die englische Anleitung ist jetzt nochmal geprüft worden. Und
Die geupdatete Anleitung werden wir einfach, sobald wir soweit sind mit den Druckdaten, werden wir sie wahrscheinlich parallel dann hochladen. Also jetzt vorab die neuen Anleitungen hochzuladen und dann später die Druckdaten abzuschicken, macht gerade für uns keinen Sinn. Wir machen es einfach parallel. Sobald wir das Go haben, dass das Ding rausgeht, dann habt ihr dann im Upload dann sozusagen die finale Anleitung, die ihr dann später auch im Spiel bekommen werdet.
Genau, so ein Ding ist das. Das ist eigentlich alles, worüber wir euch da diesbezüglich irgendwie updaten können wollen. Alles ist bereit an allen Ecken und Enden. Der Max hat diese Woche halt ein bisschen wenig Zeit gehabt. Okay, er hat gesagt, ein Wochenende braucht er noch. Da haben wir uns ein paar coole Sachen, tolle für euch überlegt. Die größere Box, die halt eben kommt, wo ihr jetzt alles irgendwie reinpacken könnt. Die Familia Cards Expansion, die wir uns mit euch ja quasi aus dem Hut gezaubert haben, innerhalb von einem Monat, muss man ja sagen. Eine komplette Erweiterung mit Illustrations und allem drum und dran. Mit einem Playtesting dann nochmal auf Krampf mit 60 Leuten am Digga-Wochenende das Ding nochmal durchgeschaukelt, um dass da nichts anbrennt. Und wirklich, aus unserer Sicht ist da ja auch jeder Karteneffekt jetzt top-notch. Halt, die ergänzen sich alle total super, die Karten. Also aus wirklich, ich hoffe, ihr erkennt auch in allen Karten, in allen Karteneffekten die Thematik, was dahinter halt irgendwie passiert, wie cool das ineinander greift. Und wird eine sehr, sehr geile Nummer. Ich freue mich drauf. Unser erstes Game, Leute, es dauert nicht mehr so lang. Ich freue mich drauf.
Ja, ich auch, Alter.
Tja.
Auf jeden Fall.
So ist es halt
eben.
Ja, damit sind wir durch dann für heute. Das war die Meeple-Porn-Podcast-Folge 159, wenn mich nicht alles täuscht, ne, Daniel?
Ja,
das heißt, korrekt. Wir sind demnächst bei dem 160-jährigen Jubiläum und da überlegen wir uns höchstwahrscheinlich, seid gespannt, bis nächste Woche was ganz Besonderes. Ansonsten, besten Dank fürs Reinhören wieder mal in diese Woche. Wir wünschen euch dann noch eine schöne Woche, bis wir dann das nächste Mal für euch wieder da sind. Immer dienstags, donnerstags und sonntags 20.15 Uhr auf twitch.tv/mplprn. Bis dann, ihr kleinen süßen Mäuse da draußen.
Bye, bye.
Bis dann, ciao.